Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit den Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Hallo Florian.
Und Holger Klein. Hallo Holger.
Aschbacher Update.
Ja, gibt diesmal keines. Es ist tatsächlich nichts passiert. All diese von Aschbacher selbst sind keine Neuigkeiten bekannt. Es gibt immer noch keine Mitteilungen darüber, ob das jetzt, was sie gemacht hat, für die Unis okay ist oder nicht. Da wissen wir nichts. Auch die anderen Plagiatsfälle, die wir in der letzten Folge besprochen haben, gibt es keine Neuigkeiten. Deswegen habe ich mir wieder mal den guten Aschbacher angeschaut, den Herrn Josef Aschbacher von der ESA. Mhm. Und der hat tatsächlich interessante Sachen gemacht in der Zwischenzeit. Da gab es nämlich eine europäische Weltraumkonferenz und da haben Leute aus Europa Sachen besprochen. Unter anderem, falls man sich den Namen merken möchte, Anna Christmann. Sagt ihr die was?
Nie gehört, nee.
Kannte sie auch nicht, ist bei den Grünen und ist die frisch ernannte Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt.
Der österreichischen Bundesregierung oder der deutschen?
Nee, der österreichischen. Entschuldigung, der deutschen.
Deutschen.
Wir haben ja noch nicht frisch ernannt. Bei uns ist es ja noch ist unsere Regierung im Amt. Man glaubt es nicht, aber sie ist noch da.
Stimmt eigentlich.
Sie hält sich irgendwie, also sie nicht vorzukriegen.
Das Faszinierende an solchen Sachen wie Österreich jetzt gerade ist, wie auch, das gab es auch schon mal in Belgien, die haben ja auch mal irgendwie fast 2 Jahre gar keine Regierung gehabt, dass es alles trotzdem funktioniert.
Ja, wir also haben ja eine Regierung, so ist es ja nicht.
Aber ja,
die macht nur Scheiße den ganzen Tag.
Aber es funktioniert halt trotzdem irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass Österreich jetzt im totalen Chaos versinken würde oder sowas, sondern es arbeitet halt einfach weiter. Wie damals die Belgier, wo ich auch gedacht habe, ja, vielleicht braucht man mittlerweile auch überhaupt keine Regierung mehr, sondern hat so ein behördengestützte Anarchie irgendwie, weißt du? Also alle machen, was sie wollen, nur wenn du einen neuen Ausweis brauchst, dann musst du dich halt in die Schlange stellen.
Ja, oder so. Nein, aber es ist wirklich fast jeden Tag kommen irgendwelche neuen Chat-Nachrichten, wo du wieder siehst, was da absurd abgeht. Jetzt geht es irgendwie die damalige Innenministerin, die jetzige Landeshauptfrau von Niederösterreich, die da irgendwie die SPÖ, die Sozialdemokraten hier als Gesindel beschimpft hat und wo sie sich irgendwie angestrengt haben, alle möglichen irgendwelche Leute, irgendwelche unnötigen Leute auf Posten zu hieven, dass das rote Gesindel den Job nicht kriegt. Also, und ich meine, das ist dann wieder noch ein anderer von der ÖVP-Regierungspartei-Typ, der auch wieder irgendwo Korruptionsvorwürfe. Also, ich bin mittlerweile der Meinung, würde mehr Zeit sparen. Wir sperren die einfach alle ein und sortieren nachher die 5 raus, die nichts gemacht haben. Das geht schneller als andersrum.
Jeder muss sagen, also eine Opt-out-Lösung sozusagen. Nee, eine Opt-in-Lösung.
Ja, ich glaube, Terry Pratchett hatte das, glaube ich, mal in seiner Version von Australien. Da ist der frisch gewählte Premierminister mal sofort eingesperrt worden. Das war quasi ein Automatismus.
Ja, eigentlich nicht schlecht. Und dann soll er begründen, warum er wieder raus darf, ja.
Genau.
Aschbacher.
Genau. Es geht ja nicht um Korruption. Ich hoffe mal, dass der Herr Aschbacher da sauber bleibt. Aber, also wie gesagt, diese Frau Anna Christmann, die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt ist, die war anscheinend ja ganz angetan von der Raumfahrt, was man bei den Grünen auch nicht immer so sagen konnte in der Vergangenheit. Aha. Jedenfalls hat sie betont, wie wichtig Satelliten für die Erdbeobachtung sind. Ja, also Klimawandel, brauchen wir die Satelliten natürlich und für die Kommunikation. Der Josef Aschbacher, der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur, der möchte eigene Raumschiffe haben. Das war sein Thema, ja. Die Zukunft der astronautischen Raumfahrt, wie er es genannt hat. Denn die Europäer haben keine Raumschiffe, wo Menschen drin sitzen können.
Bauen wir jetzt wieder, hatten wir nicht auch mal so ein Shuttle-Projekt irgendwie, das dann auch eingestellt wurde?
Boah, das weiß ich gerade gar nicht.
Die Russen hatten sowas, ne? Buran?
Ja. Gab es nicht so ganz komisches, irgendwie so 80er-Jahre-Teil, irgendwie so Sänger irgendwas?
Sänger, sagt man, ganz dunkel.
Ja, aber jedenfalls, also das ist jetzt einfach nur mal eine Absichtserklärung. Ich weiß nicht mal, wie weit die jetzt mit irgendwas konkreten Wirtschaftsstrukturen oder Geld unterfüttert sind, aber jedenfalls sagt Aschbacher ja im Prinzip, man kann es so oder so sehen. Ja, also einerseits sagt er, ja, wir wollen halt nicht abhängig sein von anderen Ländern. Also im Prinzip sind wir momentan alle abhängig von den Russen. Ja. Wieder mal. Also weil die Amerikaner können niemanden in den Weltraum schicken. Die
echt nicht? Auch Elon Musk auch nicht mit seinem SpaceX? Und
so. Ja, mein Gott, hat er ja gemacht. Aber das ist die Frage, da bist du halt auch. Das ist ja auch eine Firma. Also
So gesehen bist du abhängig.
Und insofern müssten die Europäer halt auch, wenn sie zur ISS fliegen wollen, müssen sie zu den Russen gehen. Ich meine, die Chinesen könnten auch noch, aber ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob man da sinnvollerweise fragen kann oder ob die sowieso gleich sagen, nee, also interessiert uns nicht, was ihr wollt. Also bei den Russen gibt es ja zumindest noch offizielle Kooperationen, dass die uns halt dahin fliegen und die Amerikaner zur ISS fliegen. Das ist eine gemeinsame Station und die Chinesen hängen, glaube ich, bei der ISS gar nicht mit drin. Also werden die da vermutlich auch nicht hilfreich sein. Ja, und insofern ist es sinnvoll, wenn die ESA sagt, ja, wir hätten auch gern eigene Raumschiffe. Andererseits kannst du halt dann wieder sagen, wäre es nicht sinnvoll, wir tun uns alle zusammen. Ja. Alle, die Menschen ins All schicken wollen und machen was Gemeinsames.
Weil am Ende läuft es ja sowieso darauf hinaus, dass es eine internationale Forschung auf irgendeine Art und Weise wird, oder?
Ja, eh. Also wäre ich auch dafür, aber die Realität sagt uns halt, ja, schau dir an, wie das mit der internationalen Kooperation funktioniert, in so gut wie allen Fällen.
Auch auf wissenschaftlicher Basis? Oder
ja,
also das ist ja eher ein politisches Problem, oder?
Das ist ein politisches Problem. Also auf wissenschaftlicher Basis, natürlich ist auf wissenschaftlicher Basis kollaboriert man wunderbar. Aber wenn es darum geht, irgendwie was jetzt zu bauen, und du musst ja, wenn du hier ein Raumschiff baust, wo Menschen mitfliegen können, das ist ja ein Projekt, das machst du ja nicht von heute auf morgen. Da ist ja auch sind ganz viele Firmen dabei, da musst du irgendwie, muss die Politik, wenn das die ESA ist, dann ist es ja die Politik, die muss dann Aufträge vergeben, und wenn du dann wieder kriegst, kommt ja so ein Chaos raus wie bei ITER, ja, wo dann irgendwie ewig lang rumgeschritten wird, wer welches Teil bauen darf, und dann mit dem wie keiner sich ausgeschlossen fühlt wirtschaftlich, dann wird das eine Teil dort gebaut und das andere Teil dort gebaut, und dann musst du die ewig irgendwie, dann arbeiten die nach anderen Standards als die anderen, und dann wird das eine, ich weiß nicht, in Spanien gebaut und das andere in Polen, und dann müssen die irgendwie in Frankreich zusammengeschraubt werden, und dann wird alles 100-mal komplizierter, als es sein müsste.
Ja.
Aber
also ja, ist vor allen Dingen
der Worst Case.
Beim ITER habe ich mir mal von einer Forscherin erzählen lassen, die daran beteiligt ist, dass das Problem beim ITER ist, sie machen nicht die bestmögliche Technologie, sondern sie machen diejenige Technologie, die das technologisch schwächste beteiligte Land auch noch theoretisch alleine stemmen könnte.
Ja, was ja auch nicht blöd ist, genau genommen. Aber es sorgt dafür, dass alles länger dauert.
Ja, eben. Das wird am Ende ein schlechteres Produkt, oder? Es gab übrigens nicht nur Sänger, habe ich zwischenzeitlich rausgefunden, sondern auch Hermes, auch ein europäisches Ding. Der Sänger war aus den 70er Jahren, Hermes aus den 80er Jahren, ist Ende der 80er eingestellt worden. Und dann gab es noch das CSTS, das Crew Space Transportation System, wo die ESA und Roskosmos dran gearbeitet haben. Das haben sie aber 2009 eingestellt. Das heißt, versucht haben sie es mehrfach, aber geschafft haben sie es irgendwie nicht. Ist auch ganz interessant.
Ja, naja, wir schauen mal, was da jetzt was rauskommt. Ich meine, im Prinzip kann Europa ja Raumschiffe bauen, also die unbemenschten Raumschiffe, die es ja gibt, die ISS versorgen, diese ATVs, also die fliegen ja, und die kann man, also zumindest, glaube ich, erstmal gelesen zu haben, im Prinzip würden sich die umrüsten lassen in lebenserhaltende Raumschiffe. Aber wie gesagt, also wenn, dann müssen wir es wirklich neu aufstellen. Also das ist jetzt quasi, das war jetzt nur hier so ein Artikel beim Deutschlandfunk, den ich da gelesen habe. Mhm. Also das ist alles in Absichtserklärungen, die endet damit, dass da steht, die deutsche Bundesregierung arbeitet noch bis Jahresende an ihrem Zukunftskonzept für die Raumfahrt. Also die Deutschen müssen sich die Zukunft erst erarbeiten.
So sieht's aus.
Der Aschbacher sagt, im Februar gibt es einen gemeinsamen Gipfel von ESA-Ministerrat und Europäischer Kommission, und da möchte gerne den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erhalten.
Mhm.
Ja, also das, wie man europäische Raketenstarts mit Astronauten an Bord machen kann.
Brauchen wir das denn eigentlich unbedingt? Also brauchen wir noch mehr bemannte Raumfahrt, oder wäre es nicht schlauer, unbemannte Raumfahrt auf größere Distanzen direkt zu machen?
Ja, das ist eine Frage, die natürlich, also die wird eigentlich ständig diskutiert. Braucht man nicht. Es kommt davon, was du machen willst.
Darum geht mir, also dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir das alles brauchen und dass wir viel zu wenig Geld für das alles ausgeben, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber ich weiß gar nicht, ist bemannte Raumfahrt so sinnvoll, oder wäre es nicht sinnvoller, unbemannte Raumfahrt, also den Mars mit unendlich vielen Robotern zu pflastern, erscheint mir sinnvoller, als Menschen auf den Mond zu schicken zum Beispiel?
Ja und nein. Also natürlich ist es ein Unterschied. Es kommt vollkommen darauf an, was du machen willst. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, wo man sich weigern muss, sie pauschal zu beantworten. Okay. Weil wenn ich jetzt herausfinden will, wie irgendwelche Klimadaten zum Beispiel, ja, sei es jetzt von der Erde oder auch vom Mars, ja, dann ist es sogar besser, ich schaue mir das Ganze von der Umlaufbahn an, da will ich überhaupt nicht landen, egal mit was auch immer. Wenn ich jetzt hier bestimmte geologische Untersuchungen machen will, ja, das ist schon wieder eine andere Sache. Einerseits, wenn ich so einen Rover habe, den kann ich halt hinschicken und der kann da auch rumfahren, aber das ist halt alles sehr mühsam. Ein Mensch im Prinzip kann rumlaufen und schauen und viel schneller irgendwas entdecken als irgendwie ein Rover, weil ja, der Rover
hat ein
Bild und dann kommt das Bild. Also es ist insofern würde ich sagen, es kommt wirklich darauf, wie ernst wir das meinen mit der Forschung. Wenn wir einfach nur sagen, okay, wir würden gerne ein bisschen was verstehen über die Planeten und wir haben es jetzt nicht eilig, was zu verstehen, okay, dann können wir hier weiter mit unseren Rovern und Sonden und so weiter rummachen. Das ist schon okay. Wenn wir sagen, wir wollen wirklich als Menschheit auch so ein bisschen über das Wissenschaftliche hinausgehen, da quasi so einen ja, zivilisatorischen, gesellschaftlichen Schritt machen, dass wir eben wirklich sagen, okay, wir Menschen sehen uns nicht nur als welche, die halt ab und zu mal ein paar hundert Kilometer hoch in der Raumstation medizinische Experimente an uns durchführen, sondern wir sehen uns als die so typischen, klischeetypischen Entdecker, die hinaus ins Unbekannte gehen. Wir wollen wirklich dauerhaft vielleicht auf anderen Himmelskörpern präsent sein. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche irrsinnigen Science-Fiction-Geschichten von wegen, wir besiedeln andere Planetensysteme oder irgend so ein Quatsch. Ja, und wir wandern aus. Sondern wirklich, ja, wir machen halt genauso, wie wir uns irgendwann entschlossen haben, dass wir dauerhaft Forschung in der lebensfeindlichen Antarktis durchführen. Genauso entschließen wir uns, wir machen jetzt dauerhaft Forschung auf dem Mond. Weil da gibt es ja viel, was man sinnvoll erforschen kann dort oben. Ja, allein Radioastronomie von der Rückseite des Mondes würde da wunderbar gehen. Aber ja, wäre halt sehr, sehr aufwendig und kompliziert, wenn man es ohne Menschen macht. Natürlich wäre es auch aufwendig und kompliziert, wenn man es mit Menschen macht. Aber wie gesagt, das ist eine Grundsatzentscheidung. Wir könnten sagen, wir wollen hier dauerhaft irgendwie eine Basis auf dem Mond haben. Wir können sagen, wir wollen dauerhaft eine Basis auf dem Mars haben, aber wir sollten mit dem Mond anfangen. Ja. Und insofern ist es jetzt durchaus okay, für meine Sicht, wenn man sagt, okay, wir fangen da jetzt mal an. Das ist ja das Artemis-Projekt der NASA, was jetzt, glaube ich, Anfang März starten soll, die erste von drei Missionen, wo dann mit der dritten Mission vor, ich glaube, 2028, 2029 wieder Menschen auf dem Mond landen. Was ich tatsächlich für nicht allzu unrealistisch halte. Mhm. Also das wird man sehen. So, prinzipiell, wir brauchen es, wenn wir es wollen, ist vielleicht das Einzige, was man wirklich in einem Satz drauf sagen kann. Wir brauchen die Menschen, wenn wir sie wollen. Wenn wir sie nicht wollen, brauchen wir sie nicht. Das ist jetzt nichts, was wir zum Überleben brauchen würden. Wenn wir
ist halt immer, letztendlich ist der definierende Parameter Geld.
Das, klar.
Also wir haben halt nicht unbegrenzte Ressourcen, um da oben irgendwas zu machen. Oder da draußen, muss man ja sagen, um da draußen irgendwas zu machen. Also muss man gucken, wo man die Ressourcen hinlenkt.
Ja. Wenn wir haben halt, wie gesagt, das ist halt tatsächlich ein politisch-gesellschaftliches Problem und auch ein globales politisch-gesellschaftliches Problem. Und wir haben halt als Gesellschaft, haben wir halt Entscheidungen getroffen. Wir wollen unser Geld in Militär stecken. Da steckt sehr viel vom globalen Geld drinnen. Das haben wir uns als Gesellschaft entschieden. Wenn wir uns anders entscheiden würden, dann könnten wir schon längst irgendwo auf dem Mond rumlaufen oder auf dem Mars. Aber wir haben uns als Gesellschaft so entschieden.
Weißt du, ob Artemis einfach nur ein Proof of Concept ist? Also wir können noch auf dem Mond landen und wieder da wegfliegen oder machen die da auch noch irgendwie was Größeres, irgendwie schon irgendwelche Basen?
Ja. Das ist so. Tatsächlich ist es nicht nur ein Proof of Concept, sondern es soll schon endgültige Ziel soll schon die Errichtung einer Infrastruktur für eine dauerhafte Forschungsstation sein. Mhm. Also, ich habe es jetzt nicht im Detail im Kopf, was sie da gesagt haben, aber es soll jetzt nicht sein, dass da wirklich dauerhaft Menschen auf dem Mond leben, aber ja, also im Prinzip, das soll halt dann so eine Hütte stehen, wo du halt hin kannst, wenn du hin willst, und die soll halt dauerhaft im Einsatz sein und du sollst wissen, wie das funktioniert. Also das ist, glaube ich, das Ziel von Artemis, dass du wirklich die Voraussetzungen schaffst, um dauerhaft auch mit Menschen auf dem Mond präsent sein zu können.
Um jederzeit dahin zu können. Ja, das ist so eine Berghütte, genau. Ne? Ja.
Das ist, glaube ich, das Ziel von Artemis. Und ja, also alles, was ich bis jetzt darüber, ich bin kein Raumfahrtexperte, ja, aber ich habe zumindest mal mit einem geredet und der Gemeinde hält das für halbwegs realistisch, dass die NASA das auch so hinkriegt. Und ja, werden wir sehen.
Ja, warum sollten sie es auch nicht hinkriegen, jetzt mal ganz ehrlich? Also das ist ja, jetzt komme ich wieder mit dem bösen Wort, aber also wenn die NASA das nicht, das ist ja, also zumindest in, wie soll ich sagen, also in NASA-Gesicht oder in, aus NASA-Perspektive müsste das ja vergleichsweise trivial sein, ein dämliches Raumschiff auf dem Mond zu landen und da eine Hütte hinzustellen.
Ja,
also es ist natürlich, ist es, ja, darum sage ich, das böse Wort. Aber also ich meine, wir haben gerade James Webb genau da hingeschossen, wo es hin sollte. Da wird das mit dem Mond ja wohl von, mit links.
Ja, natürlich ist es nicht ganz vergleichbar, weil wenn James Webb, natürlich will kein Mensch, dass James Webb kaputt geht, aber du musst natürlich mit ganz, ganz anderen Sicherheitsspielräumen planen, stimmt, wenn da Menschen involviert sind. Also das ist schon was anderes und vor allem auch ganz, du kannst auch nicht mehr mit der gleichen Technik arbeiten, wo sie in den 60ern darum getan haben. Ja, das kannst du heute auch nicht mehr machen.
Warum
das
heißt, eigentlich du musst nicht? Die hat doch super funktioniert.
Ja, naja, aber...
Also ein sehr hinkender Vergleich, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Motorrad eine Weltreise machen wollen würde, dann würde ich mir eine Honda mit dem wunderbaren 600 Kubik V-Motor aus den 90er Jahren besorgen, weil ich genau weiß, das Ding geht nicht kaputt, das, ja.
Aber es ist ein anderes Beispiel. Ja, stell dir vor, bei dem Honda-Beispiel funktioniert es nicht, aber stellen wir uns vor, dass genauso wie sich die Motorräder in dem Fall im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben sich auch die Zapfsäulen und die Zapfhähne und Tanköffnungen weiterentwickelt. Und wenn du mit deinem 90er Honda durch die Gegend fährst, kriegst du den Zapfhahn von der vom Tank, wie heißt das? Tankzapfhahn? Wie heißt denn das?
Zapfpistole, das war's.
Zapfpistole. Ja, die kriegst du dann nicht mehr rein in deine Honda. Und genauso hast du eine ganz andere Infrastruktur an den Bodenstationen zum Beispiel. Also ich wüsste nicht mal mehr, ob jetzt hier eine Apollo-Rakete oder so eine Raumsonde-Kapsel, den sie auf dem Mond gelandet sind, ob die heute noch irgendwie sinnvoll mit einer Bodenstation kommunizieren könnte. Ich meine, ja, normalen Funk vermutlich, aber das ist ja auch ganz andere Sachen. Also da gibt es so viel, was sich auf der Welt geändert hat, dass du das vermutlich nicht einfach so umlegen kannst, sagst, wir bauen halt einfach das Zeug von damals nach. Ja, und warum auch? Wir können das ja viel besser als damals. Das ist ja...
Stimmt, ja.
Aber warum soll man das nicht auch nutzen?
Aber
und vor allem, das machen ja auch die Raumfahrt. Raumfahrt arbeitet ja auch nicht, zumindest auf technischer Basis, arbeitet die Raumfahrt ja nicht an der Grenze der Erkenntnis, sondern da werden ja wirklich Dinge genommen, von denen sie wissen, okay, das funktioniert.
Stimmt.
Man probiert schon nochmal neue Sachen aus, aber du nimmst jetzt nicht irgendwas komplett Neues mit ins Weltall, weil du nimmst das, von dem du weißt, dass es funktioniert. Das ist ja auch was. Das wieder vielleicht ein Honda-Beispiel. Wenn dir was kaputt geht, kriegst du noch Ersatzteile für deine Honda. Wenn die
40 Jahre alt sind. Kriege ich noch. Aber I get the point. Ja, das ist ja.
Ja, also insofern macht man schon neue Sachen. Aber wie gesagt, prinzipiell, wir sind auf dem Mond gelandet. Also insofern wissen wir, dass wir es können. Wir wissen, dass es geht. Also das geht schon. Es ist halt auch, wie gesagt, es ist eine Geldfrage. Also wenn es scheitert, dann, ich hätte es nicht so sehr am technischen Scheitern gesehen, obwohl bei Raumfahrt immer was passieren kann. Ich hätte es, wenn eher gesehen, dass dann kommt wieder der nächste Präsident.
So, ja,
und dann sagt er wieder, nee, machen wir nicht mehr.
Wir brauchen das ganze Geld, um den Regenwald abzuholzen und da nach Öl zu bohren, während wir Mais anbauen, um Fleisch herzustellen.
Also da würde ich am ehesten noch scheitern sehen. Aber wie gesagt, das ist noch was, da werden wir nach allem, was uns die Statistik so sagt, sowohl du als auch ich noch mit erleben können, was da passiert. Und dann werden wir es ja sehen. Vielleicht reden wir sogar drüber.
Ja, cool. Also mit Sicherheit. Also wenn wir nur noch miteinander reden, dann reden wir garantiert drüber, weil cooler geht's ja kaum. Also das ist ja. Ich hab auch was Schönes mitgebracht aus dem Universum. Guck mal an. Und zwar habe ich die Meldung gefunden, dass demnächst, fand ich ganz schön, zwei supermassereiche schwarze Löcher verschmelzen könnten.
Die Megakollision.
Genau, und demnächst ist ja immer so, ne, wenn du so mit Astronomen redest, mit Geologinnen redest und so, wenn diese Leute demnächst sagen, dann meinen die ja sowas wie in 1,5 Millionen Jahre oder irgendwie sowas. Stellt sich aber raus, demnächst heißt in diesem Falle, wenn es passiert, dann wahrscheinlich Anfang Mai.
Ja, genau.
Beziehungsweise, wenn es passiert ist, können wir es wahrscheinlich Anfang Mai sehen. Ne? Um mal wieder über jetzt im Universum zu
sprechen. Fange mir dich an.
Doch, ich mach dich fertig.
Schneide ich alles raus. Schneid's raus.
Was ich da total interessant finde, ist, Zitat aus dem Artikel: Die astronomische Fachwelt erwartet neben der Welle niederfrequenter Gravitationswellen, die im Übrigen so niederfrequent sind, dass LIGO sie nicht messen kann. Finde ich auch ganz interessant. Das heißt, da knallt's und wir haben leider kein Gerät, mit dem wir da reingucken können, so richtig. Also von den modernen Geräten. Sie erwarten eine extrem helle Lichtexplosion im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Jetzt ist das ganze Gedöns 1,2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Hast du eine Ahnung, wie das mit bloßem Auge aussehen würde?
Ja, gar nicht. Also, nee, da wirst du nichts sehen davon. Okay. Aber vielleicht sollten wir kurz mal erzählen, was es genau ist. Also,
ja, mach mal.
Wenn die Leute ja nicht alle sofort parat haben. Also es geht um die Kollision von schwarzen Löchern. Mhm. Also, das hatten wir ja schon. So sind ja die Gravitationswellen 2015 das erste Mal nachgewiesen worden. Also das wissen wir, dass es gibt. In dem Fall geht's um supermassereiche schwarze Löcher. Also schwarze Löcher, die ein paar hundert Millionen oder Milliarden mal so viel Masse haben wie unsere Sonne. Solche schwarzen Löcher gibt's auch. Die findet man in den Zentren von Galaxien. Ja, haben wir auch. Im Zentrum der Milchstraße sitzt ein schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen. Das erste Bild von dem schwarzen Loch, das 2019 oder 18 gemacht wurde, das zeigt auch ein supermassereiches schwarzes Loch. Also die gibt's auch, die Dinger, ja, das wissen wir. Und wir wissen auch, das hast du mit der Ruth in den Astronomie-Sonderfolgen der Wissenschaft besprochen, wir wissen auch, dass Galaxien kollidieren.
Ja. Was unsere ja möglicherweise schon tut mit Andromeda.
Mhm. Genau, das tut sie.
Total faszinierend.
Die beiden Galaxien, also die Andromeda und die Milchstraße, werden halt sich so, die kommen aufeinander zu, werden sich dann durchdringen, weil natürlich zwischen den Sternen so viel Platz ist, dass da kein Stern zusammenschließt. Das heißt, die werden so durcheinander durchfliegen, sich natürlich dabei gravitativ beeinflussen, die werden sich verformen, aber dann sind sie durcheinander durchgeflogen und entfernen sich wieder voneinander, bis sie dann wieder sich anziehen und dann zueinander umkreisen, durchdringen. Also die wirbeln einfach so ein bisschen hin und her, bis dann irgendwann tatsächlich aus all den Sternen der Andromeda und all den Sternen der Milchstraße eine große elliptische so Galaxie entstanden ist, eine große sphärischer Blob von Sternen. Jetzt hat aber sowohl die Milchstraße als auch Andromeda so ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum. Und die haben natürlich jetzt nicht den Hauptanteil, aber schon einen relevanten Anteil der Masse in dieser Galaxie. Das heißt, die werden sich dann auch anziehen, die werden einander nahe kommen, die werden sich beide im Zentrum dieser neuen Galaxie ja immer näher kommen, werden einander umkreisen und irgendwann werden diese beiden supermassereichen schwarzen Löchern von Andromeda und Milchstraße miteinander verschmelzen. Mhm. Also das ist was bei der Kollision und Verschmelzung von Galaxien passiert. Und das wissen wir theoretisch, weil das muss passieren, wenn die Naturgesetze funktionieren, aber wir haben es halt noch nie gesehen. Ja, weil sowas ja nicht so oft vorkommt. Und jetzt aber
ist das, was LIGO macht, nicht genau das? Sehen, wie sie kollidieren?
Ja und nein. Also zuerst mal müssen wir festhalten, dass diese Vorhersage der Kollision keine fixe Vorhersage ist, sondern wir können diese Galaxie, diese Verschmelzung, wie gesagt, das Licht von dort zu uns braucht 1,2 Milliarden Jahre. Das ist weit weg. Daten, die von so weit weg kommen, sind schwer zu interpretieren. Das heißt, wir haben da jetzt nicht im Teleskop hingeschaut und gesehen, da ist ein schwarzes Loch und da ist noch ein schwarzes Loch und die umkreisen sich. Theoretisch könnte man sowas sehen. Ja, wenn das bei uns im Zentrum der Milchstraße wäre, da hätten wir Methoden, um sowas wirklich sehen zu können, aber da nicht. Ja, was du gesehen hast, sind Schwankungen in der Helligkeit, weil es sich dabei um sogenannte aktive Galaxienkerne handelt. Weil schwarze Löcher sind ja normalerweise schwarz und wir sehen nichts davon, es sei denn, da ist sehr viel Zeug, das sich um das schwarze Loch herum bewegt, Gas, Staub, alles Mögliche, was so rumspielt in der Galaxie, dann wird dieses Zeug vom schwarzen Loch sehr stark beschleunigt, bildet so eine Scheibe um das schwarze Loch herum, während es hineinfällt und das stark beschleunigte Material heizt sich auf und leuchtet sehr hell. Das kann man sehen. Und das sehen wir in dem Fall auch und wir sehen, dass es da zu Helligkeitsschwankungen kommt, die periodisch sind, beziehungsweise eine Periode haben, die immer kürzer und kürzer wird. Ja, diese Helligkeitsschwankungen.
Ja.
Und eine Möglichkeit, das zu interpretieren, ist zu sagen, okay, da ist nicht ein schwarzes Loch, nicht ein aktiver Galaxienkern, sondern zwei, die einander umkreisen und dabei immer näher kommen, wodurch die Periode dieser Helligkeitsschwankungen sich verändert und kleiner wird. Und wenn du das extrapolierst in die Zukunft, kommst du zu dem Schluss, dass es eben in 100 bis 300 Tagen, glaube ich, zu einer Verschmelzung kommt.
Kann diese Helligkeitsveränderung denn überhaupt von irgendwas anderem kommen?
Ja, durchaus, weil
Oumuamua fliegt vorbei oder wie?
Naja, der wäre ein bisschen klein. Nein, das Problem ist, wir wissen halt noch nicht so wirklich ins letzte Detail, was so abgeht in den aktiven Galaxienkernen. Ja, also das ist was, unser Galaxienkern in der Milchstraße, der ist nicht aktiv. Das sind nur die im frühen Universum, also wenn wir weit hinausschauen. Und ja, um jetzt hier aus diesem einen Artikel im Standard zu zitieren, der US-Astronom Scott Ransom, ja, cooler Name, es ist, kann auch nichts anderes sein als ein US-Astronom, Scott Ransom.
Scott Ransom.
Der sagt,
eigentlich fehlt ein Mittelinitial, ne?
Ja.
Scott P. Ransom.
Jedenfalls sagt der, Zitat, diese Galaxienkerne machen alle möglichen verrückten Dinge, die wir noch nicht verstehen. Also, ja, wir verstehen ja noch nicht ganz. Also, das ist eine sinnvolle Interpretation. Mhm. Und unter anderem auch deswegen sinnvoll, weil wir nicht allzu lange warten müssen, um sie zu überprüfen.
Ja.
Also, das ist schon mal praktisch bei solchen Vorhersagen. Und man könnte das auch irgendwie anders interpretieren, ja, dass da einfach irgendwelche anderen Aktivitätsausbrüche, Helligkeitsschwankungen, ja, verrückte Dinge halt passieren. Mhm. Und jetzt in dem Fall schauen wir halt mal. Und du hast LIGO angesprochen. Ja. LIGO ist ausgelegt auf den Nachweis von bestimmten Frequenzen. Ja, also Gravitationswellen sind ja ganz vereinfacht gesagt so, wenn der Raum ein bisschen wackelt. Ja.
Pudding.
Und
Raumzeitpudding.
Ja, also der wird halt einfach der wird halt gestaucht in die eine Richtung und gleichzeitig gestreckt in die andere Richtung. Und ja, das passiert halt mit einer gewissen Frequenz. Mhm. Und genauso wie, das wirst du als Radiomensch selbstverständlich nicht wissen, weil du ja, wenn du zum Radio gehst, ihr müsst dann alle die Antennen aufs Dach schrauben wahrscheinlich. Ja,
wir wissen alle exakt, wie die Technik funktioniert.
Genau.
Wir wissen ganz genau, was passiert, wenn wir in das Mikrofon sprechen und warum das dann überhaupt durch die Luft übertragen. Das wissen wir alle beim Radio.
Genau,
wissen.
Genau. Ja, und deswegen weißt du auch,
was wir nicht so gut wissen, ist, wie wir die Mischpulte resetten, wenn die mal kaputt sind. Aber
genau. Deswegen weißt du auch, dass es davon darauf ankommt, welche Antenne du verwendest, ja, welche Frequenz du damit hören kannst, vereinfacht gesagt. Ja. Und genauso ist es bei LIGO auch. LIGO kann eine gewisse Art von Frequenz von Gravitationswellen sehen. Die hat man sich natürlich nicht per Zufall ausgesucht, sondern einerseits war die halt technisch vorgegeben. Das hängt davon ab, wie lang oder wie groß dieser Gravitationswellendetektor ist. Mhm. Und andererseits waren das eben die Art von Gravitationswellen, die zum Beispiel eben bei der Verschmelzung von normalen schwarzen Löchern entsteht, und da war man sich halbwegs sicher, dass das einigermaßen oft passiert im Universum, damit man das auch eine Chance hat, das nachzuweisen. Diese Verschmelzung von supermassereichen schwarzen Löchern, die erzeugen eine ganz andere Frequenz. Die sind ja Billionen mal schwerer als so ein normales schwarzes Loch. Das heißt, da bräuchte man ein ganz anderes Gerät. Da bräuchte man eben einen viel größeren Gravitationswellendetektor, so groß, dass wir den auf die Erde gar nicht hinstellen können. Da braucht man einen Gravitationswellendetektor im Weltraum. Und so ein Ding ist geplant, aber noch nicht fertig. Das kommt erst irgendwann im nächsten Jahrzehnt. Also werden wir das mit dem Gravitationswellendetektor nicht nachweisen können.
Wir brauchen mehr Forschung.
Ja, und mehr Geld.
Ja, das eh.
Ja, aber es ist spannend. Wir können, also wie gesagt, jetzt irgendwie Ende des Jahres werden wir vermutlich nochmal drüber geredet haben. Und dann werden wir sehen, was da tatsächlich passiert ist. Ja, dann habe ich ein Thema. Dann, was nehmen wir denn für ein Thema? Nehmen wir noch was. Wenn wir schon im Weltraum sind, dann bleiben wir gleich bei Kollisionen. Wir hatten zuerst Raketen, dann Kollisionen, dann kommt jetzt die Raketenkollision.
Sehr gut, Raketenkollision.
Ja, es wird auch demnächst, und zwar demnächst am 4. März, eine Rakete auf dem Mond abstürzen.
Was? Wie? Warum? Also soll das so, oder?
Nee, das soll nicht so. Also, nee, es geht um eine Rakete, die schon länger unterwegs ist. Ja, also es ist 2015, hat man mit dieser Rakete das Deep Space Climate Observatory, also einen von den Erdbeobachtungssatelliten, ins All gebracht. Ja, und war eine Falcon 9, also eine von Elon Musk, SpaceX-Rakete. Und ja, die, wie es halt oft so ist bei Raketenstufen, manche fallen wieder zurück zur Erde und manche nicht.
Ja, manche verglühen, manche sind dann der Weltraumschrott. Ne?
Genau.
Ja.
Und die war Weltraumschrott, aber die ist halt seitdem da durch die Gegend geflogen, seit 2015. Und jetzt hat man herausgefunden, dass die ja dem Mond nahe kommt und tatsächlich am 4. März am Mond abstürzen wird.
Ich überlege gerade, man könnte ja theoretisch, könnte man solche Effekte ja sogar ausnutzen, indem man noch irgendwelche Instrumente an Bord dieser Stufen baut, die dann, während sie solche Abstürze erleben, noch irgendwelche Messungen machen oder so.
Ja, vermutlich wäre schon nett, wenn man sowas hätte, aber tatsächlich, das ist ja nicht geplant. Also es gab auch schon geplante Missionen. Also es gab ja auch gerade auf dem Mond, gab es auch eine Mission, L-Cross hieß die, glaube ich, wo man wirklich absichtlich was auf den Mond raufgeschmissen hat, weil man halt da durch was rausfinden wollte. Also das, wenn man das macht, dann macht man es gleich ordentlich, weil damit du da wirklich gezielt sagen kannst, diese Stufe stürzt den Mond ab, das weißt du ja beim Start nicht. Das ist ja, die kann ja dann, das ist mehr oder weniger Zufall, okay, wo die dann genau, du kannst ja schon ein bisschen steuern, sonst würden die Dinger ja links und rechts ziemlich schnell vom Himmel fallen. Ja, das will man auch nicht. Also ein bisschen Kontrolle hast du schon, aber du hast jetzt keine Kontrolle, wenn das Ding da mal rumfliegt, das hat ja keinen eigenen Antrieb mehr oder sowas. Ja, das ist ja passiv da und dann wird das mal hier gestört vom Mond, von der Erde, dann kriegt es irgendwie mal, keine Ahnung, da
fliegt
was anderes drauf, da kommt der Strahlungsdruck, also da kommst du nicht weit.
Ich hätte echt gedacht, man könnte sowas auch berechnen, guck.
Natürlich, ja, das ist halt die Frage, aber wahrscheinlich kann man es berechnen, aber will man's? Es wäre eine absurd aufwendige Berechnung, weil du damit rein gravitativen Rechnungen nicht die Genauigkeit bekommst, die du brauchst. Ja? Da reicht es nicht als irgendwie hier Sonne, Erde, Mond als Punktmassen. Ja, und dann schaust du halt mal irgendwie newtonsche Gesetze, da brauchst du wirklich, du musst berücksichtigen, dass eben der Mond und die Erde keine Punktmassen sind, sondern ausgedehnte Massen. Du musst berücksichtigen, die Asteroiden im Asteroidengürtel, dass die einen gravitativen Einfluss haben. Du musst die Gezeitenkräfte berücksichtigen, du musst den Strahlungsdruck berücksichtigen, du musst irgendwelche alle möglichen absurden Effekte berücksichtigen, die passieren, wenn du irgendwie großes Metallding hast, das mal aufgeheizt wird und mal irgendwie die andere Seite einfriert und so. Also vermutlich kann man das berechnen, aber ich glaube, es wäre so ein absurder Aufwand, der sich nicht lohnt, weil meistens bleibt das Zeug. Meistens wird das verglüht das in der Erdatmosphäre, beziehungsweise ist halt so weit weg. Oder halt wie dieser komische Auto vom Musk da halt auf einer Bahn, wo es halt irgendwie durch die Gegend fliegt und da bleibt es halt. Also, dass du jetzt gerade sowas hast, dass auf den Mond abstürzt, ja, das ist jetzt nichts, was jetzt, mit dem man tatsächlich so oft rechnet, dass man sich da konkrete Forschung überlegt. Aber tatsächlich ist es ist ja auch ein schönes, ja, populistisches Bild, ja, hier, so dass das teure Spielzeug vom Milliardär fliegt jetzt auf den Mond und macht da einen Krater und macht den schönen Mond irgendwie hier kaputt und so. So wie Bezos mit seiner Yacht, wo er die Brücke da abmontieren muss.
Das ist unglaublich, Quatsch, ja. Wie sehr kann sich eine Stadt erniedrigen? Ne? Rotterdam, ja. Hold my fla.
Ja, jedenfalls, das ist, in dem Fall, ich bin ja überhaupt kein Fan von Elon Musk, aber in dem Fall, also dass diese Rakete auf dem Mond drauf fliegt, ja, das ist egal. Also das tut nichts. Also der Krater, der auf dem Mond entsteht, wird 19 Meter groß sein dadurch. Und da hat der Mond schon einige, also da passiert das nicht viel, also das ist wurscht. Der Mond hat ja keine Atmosphäre, da fällt immer wieder mal was drauf. Ja, also dass der Mond ist ein Krater, das gehört zur Job Description, dass der Mond immer wieder mal einen Krater kriegt. Ja. Also das passiert auch immer wieder. Also es gab, glaube ich, auch vor ein paar Jahren, hat man schon 2013, glaube ich, hat man auch beobachtet, so ein Asteroid, der am Mond einschlägt und dann auch ungefähr so einen 20 Meter großen Krater gemacht hat. Ja, sowas kommt vor. Und jetzt fliegt halt eine Rakete runter. Und tatsächlich ist es sogar fast besser, wenn die auf dem Mond einschlägt, als wenn sie dann irgendwie doch in der Erdatmosphäre verglüht. Wenn man jetzt wirklich sich um Verschmutzung Gedanken macht, weil in der Erdatmosphäre, ich meine, das verglüht zwar, aber das verschwindet ja nicht. Dann hast du halt irgendwie Mikropartikel und irgendwelche, das ist ja auch kein Balsaholz oder irgendwie Bio-Happe oder sowas, sondern das sind ja schon auch metallische drüber, die du dann halt vermutlich verteilt über die ganze Atmosphäre in verschwindend geringen Mengen. Aber wenn man sich über Verschmutzung Gedanken macht, dann ist es tut es am Mond weniger als auf der Erde. Aber was man sich Gedanken machen kann, in dem Fall vermutlich auch nicht muss, aber kann, ist die biologische Kontamination.
Des Mondes?
Ja, schon, weil gut, der Mond ist jetzt, wie gesagt, man muss in dem Fall vielleicht nicht. Also es ist nicht absolut hundertprozentig auszuschließen, dass am Mond Leben existiert oder Spuren von Leben. Es ist sehr auszuschließen, aber wir wissen von der Erde, dass Mikroorganismen absolut zäh sein können, dass die auch unter Bedingungen leben können, wo wir nie gedacht hätten, dass die Viecher leben können.
Am Mond wohnen doch schon die Bärtierchen, dachte ich.
Ja, die kommen gleich, keine Sorge. Und wir wissen auch, wir wissen, dass es vermutlich oder möglicherweise, ich sage immer möglicherweise, dass es möglicherweise nach der Entstehung des Mondes, in der Entstehungszeit des Mondes, so Phasen gegeben haben könnte, wo der Mond kurzfristig lebensfreundliche Bedingungen gehabt hat. Mhm. Ja, weil am Anfang des Sonnensystems, da war alles ziemlich heiß und warm und da war überall noch irgendwie ein bisschen Wasser, die durch Vulkanismus aus dem Gestein rausgekommen ist. Also könnte es sein. Also es ist nicht auszuschließen, dass auf dem Mond mal Leben existiert hat. Es ist nicht auszuschließen, dass es das heute noch gibt. Wie gesagt, es ist extrem unwahrscheinlich, aber kann sein. Und vor allem das Problem ist, wenn wir jemals eine Chance haben wollen, das mit wirklich festzustellen, dann nur, wenn wir dorthin fliegen und nachschauen, idealerweise mit Menschen nachschauen, wie am Anfang werden, und idealerweise, wenn wir vorher nicht alles irgendwie hier verschmutzt haben, wenn wir da schon vorher, was wir getan haben leider, ja, jede Menge kontaminiertes Zeug am Mond abgeladen haben, ja, die Astronauten haben die Säcke mit ihrer Scheiße abgeladen, also. Ja, naja, okay, ja, klar, müssen stimmt, halt so leicht wie möglich sein, um wieder starten zu können, ja. Dann lässt man halt alles da, was da bleiben kann. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ich müsste jetzt mal, das ist jetzt nur komplett aus der vagen Erinnerung gesprochen, aber ich glaube, entweder gab es den Plan oder man hat es dann sogar gemacht, bei einer späteren Mondmission oder eben bei einer kommenden
zu gucken, Rover, wie viele Mikroorganismen dann noch drin sind in der Kacke.
Wieder mitnehmen, das Zeug, ja. Oder man hat sogar vielleicht mitgenommen. Ich weiß nur irgendwas mal mit dieser Kacke, ja. Also die hat noch eine zweite Rolle gespielt, außer dass sie da abgeladen wurde. Ja, aber es gibt ja, COSPA, ich weiß gar nicht, was die Abkürzung von COSPA ist, aber das ist diese UNO-Organisation über den Weltraum. Was heißt denn COSPA?
COSPA.
Committee on Space Research, genau. Ah, ja. Das ist ein Dachverband für Weltraumforschungsaktivitäten. Ja, und die haben unter anderem auch so Protokolle, Regelungen für planetaren Schutz. Mhm. Und die NASA, die ESA, die haben ja auch so Planetary Protection Officers, wie das heißt.
Ja.
Die Job, schöner Jobtitel, wenn du das bist. Und deren Job ist es halt genau, wenn man sich halt zu überlegen, wenn eine Raumsonde irgendwo hinfliegt, fliegt die irgendwo hin, wo wir aufpassen müssen, dass wir nichts verschmutzen dort, weil wir dort vielleicht nochmal suchen wollen nach Leben oder weil dort vielleicht sogar Leben existieren könnte, ja. Also diese klassischen Seiten wie der Europamond, nicht der Europamond,
schon klar.
Der Mond Europa.
Aber kann man das überhaupt ausschließen? Also kannst du so ein Raumfahrzeug so steril halten, dass du da nichts einschleppst?
Vermutlich nicht. Also man kann sich natürlich, es ist immer besser, man gibt sich Mühe, als man sagt, lassen wir.
Ja.
Also, aber man kann ausschließen kann man es nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das ist ein Kapitel in meinem Mikrobenbuch, wo es darum geht, eine Forscherin, die tatsächlich in Reinräumen von NASA und ESA hat sie Forschung angestellt und da eben Mikroorganismen, es gibt Kataloge von Mikroorganismen, die in Reinräumen der Raumfahrtagenturen gefunden wurden und sogar entdeckt wurden. Also erstmals entdeckt wurden. Oh Gott. Also weil halt das Problem ist, es müssen halt Menschen irgendwie rein und ein Mensch kannst nicht sterilisieren. Ich meine, du kannst ihn umbringen, aber selbst dann ist er nicht steril. Also wenn, dann müsstest du wirklich alles mit Robotern machen und dann müsstest du die Roboter eigentlich auch noch von Robotern bauen lassen, weil das, also es ist, vermutlich könnte man es machen, aber es ist schon mal gut, wenn du dir Mühe gibst und dir überlegst
und vorher. Wenn du einfach vorher weißt, was du dabei hast.
Genau.
Falls du es dann findest, weißt du, dass du es eingeschleppt hast.
Genau, also das zum Beispiel, ja, und andersrum natürlich ist es der andere Fall, dass man sich überlegt, okay, wir bringen jetzt irgendwie ein Sample vom Mars oder von einem Asteroid mit und sich überlegt, wie man mit dem umgeht, falls da was drin ist. Das ist der eher, ja, der nicht ganz so häufige Fall, aber machen sich auch Gedanken drüber. Und also, was passiert, wenn man sich nicht Gedanken macht, dann, das war das mit dieser privaten israelischen Mission zum Mond. Die haben irgendwie auf COSPA-Protokolle geschissen, simpel gesagt. Und haben gedacht, wir packen da Bärtierchen rein und schicken das zum Mond und gucken mal, ob wir es landen können oder nicht. Und dann ist es wieder abgestürzt. Ja, also das ist genau das, was man nicht machen sollte.
Mehr weiß ich aus dem Weltraum auch nicht zu erzählen. Jetzt dann komme ich mal zurück auf die Erde und wollte ein wenig Bewusstsein schaffen. Eigentlich ist es ein sehr, sehr altes Thema. Die Älteren werden sich noch erinnern, wann dieses Virus zum ersten Mal virulent wurde, so gesellschaftlich, und zwar das HIV-Virus. Ja. Das ist, was AIDS macht. Und das will man nicht haben, auch wenn AIDS mittlerweile nicht mehr tödlich ist, sondern eine unheilbare Krankheit geworden ist, die sich in den, im Griff halten lässt.
Das war, bin ich wirklich gerade so, ich bin da so, zu AIDS habe ich so eine ganz, eine seltsame Beziehung ist der falsche Wort, aber ich habe das, ich bin ein bisschen zu jung, um wirklich so die
Mitte der 70er bist du geboren,
zu haben,
oder?
77. Aber ich habe quasi so in den 80ern, in den späten 80ern war ich dann schon, späten 80ern, frühen 90ern habe ich schon regelmäßig Bravo gelesen.
Ja.
Und da war natürlich AIDS damals ein wichtiges Thema. Aber da, das war auch noch nicht meine sexuell aktive Zeit. Das heißt, das war quasi sowas, wo ich dachte, okay, das ist, da muss man aufpassen, aber ich habe ja nichts gehabt, wo ich aufpassen musste damals, ja. Und als ich dann älter war, da war jetzt dann schon wieder, da war es zwar immer noch, wie du gerade gesagt hast, arg und nichts, was man haben will, aber jetzt auch nicht mehr so dieses sofortige Todesurteil, was es in den 80ern war. Also ich bin da irgendwie immer, mal war ich zu jung, mal war ich zu alt, dass ich da wirklich persönliche Angst vor dieser Krankheit haben
musste. Ja, und ich bin halt, ich bin Jahrgang 69 und bei mir ist das Mitte der 80er, ist das bei uns voll reingeschlagen, das Ding. Ne? Also gerade, wenn du anfängst, dich für das andere Geschlecht zu interessieren oder überhaupt sexuell aktiv zu werden und so. Und dann schlug AIDS ein und das ziemlich hart sogar. Und die ersten Jahre wusste man ja überhaupt nicht, was das ist. Das war ja dann die Schwulenseuche, hieß es erst. Seehofer war damals Gesundheitsminister und wollte homosexuell, wollte HIV-Infizierte in Lager stecken. Er hat es anders genannt irgendwie, aber letztlich ging es darum, die einfach wegzusperren und zwar gesammelt. Keiner wusste so richtig in den ersten Jahren, wie ist denn da eigentlich die Übertragung? Ja, was ist da eigentlich? Ich weiß noch, dass wir in der Schule diskutiert hatten. Was machst du denn jetzt eigentlich, wenn da draußen jemand auf dem Schulhof liegt und blutet? Was machst du?
Ja, oder wenn dich von der Mücke sticht und dann sticht, die hat die vorher einen anderen gestochen, ne? Also, und sowas, ja.
Ja, und das waren halt echt so Sachen, die man diskutiert hat und du wusstest halt überhaupt nicht, was los ist und schlug halt wie eine Bombe ein sozusagen und irgendwann war es dann halt so, dass du wusstest, okay, Kondome schützen, ne? Rita, was kosten die Kondome?
Genau.
Was sie dann umgedichtet haben in Tina, was kosten die Kondome, weil sie Schiss hatten, weil damals war Rita Süssmuth Familienministerin, was irgendwie auch eine sehr schöne Sache war. Und seitdem ist das aber immer so ein Ding auch gewesen. Also wenn du so Phasen hast, wo du häufig wechselnde Geschlechtsverkehrspartner oder Partnerinnen hast, wo du immer und immer wieder drüber nachgedacht hast, fand ich. Und dann kam es ja irgendwann, ich krieg das zeitlich gar nicht mehr so genau, also ich könnte jetzt keine genauen Zeitpunkte nennen, aber dann kam es ja irgendwann in den letzten 20 Jahren, war das, dass es hieß, okay, wir haben es jetzt so weit im Griff, wir können die Ausbreitung der Krankheit oder die Verschlimmerung der Krankheit können wir irgendwie aufhalten. Und jetzt haben wir ja gerade SARS-CoV-2 unterwegs und es gibt ja so die Hoffnung, dass mit stetigem Mutieren von SARS-CoV-2 dieser Erreger sich abschwächt. Mhm. Diese Hoffnung ist nicht notwendigerweise begründet. Und das kann man ganz gut am HIV-Virus erkennen. In Holland haben sie nämlich eine HIV-Variante entdeckt, die ansteckender ist als bisher und die krankmachender ist als bisher. Krankmachender heißt in dem Fall, also HIV ist ja so eine ganz tückische Krankheit gewesen. Also SARS-CoV-2, das kriegst du, wirst krank und dann ist wieder gut. Oder du kriegst es, wirst nicht krank und dann ist auch wieder gut, weil dein Immunsystem es rechtzeitig erwischt hat. HIV funktioniert ja so, du fängst es dir ein, du weißt es nicht. Und irgendwann in den nächsten 6 Jahren bricht möglicherweise diese Krankheit aus. So. Krankmachender jetzt an dieser neuen HIV-Variante oder HIV-Variante heißt, dass du nicht mehr 6 Jahre Zeit hast, sondern dass du nur noch 3 Jahre Zeit hast. Und das ist, das verkürzt einfach die Zeit, in der du vielleicht sowieso einen AIDS-Test machst, wie es so schön heißt, und dann mitkriegst, dass du HIV-positiv bist. Das heißt, wenn du jetzt zu einer Risikogruppe gehören solltest, heißt das, solltest du vielleicht häufiger diesen HIV-Test machen und dich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen lassen. Wie stark das Ding verbreitet ist, haben sie noch nicht rausfinden können. Sie gehen aber davon aus, dass das Ding in den Niederlanden nicht nur entstanden ist, sondern sich vor allen Dingen in den Niederlanden verbreitet.
Aber Kondome schützen immer noch.
Kondome schützen immer noch. Also die Übertragungswege, die sind bekannt. Also da hat sich auch nichts dran geändert. Ne?
Hey, das
aber du brauchst halt, also ansteckender heißt aber auch, du brauchst weniger Virusmaterial, um das Ding dann letztendlich in deinem Körper zu haben, dass es da repliziert.
Ne? Ja, dann sollte man weiterhin sich schützen.
Ja, das sowieso. Genau. Und das was mir so, warum ich das so wichtig finde, ist mir, ist also zum einen, weil ich Kinder habe, die dann auch langsam aber sicher mal in dieses Alter kommen. Und wir sind so sorglos geworden. Erst hatten wir, also so wenn ich so in meine Generation gucke, erst hatten wir die nackte Panik, weil wir nicht wussten, womit wir es zu tun hatten. Damals gab es auch schon diese Bescheuerten, die es heute auch gibt. Ach, dann kriege ich es halt, sterben müssen wir alle mal. Weißt du, so die hast du halt immer. Und dadurch, dass AIDS halt eine eine unheilbare Krankheit ist, mit der du alt werden kannst, dadurch sind wir so ein bisschen sorglos geworden. Und das ist irgendwie nicht so.
Das, ja, doch,
das, nicht. Das Tragische bei HIV ist ja auch nochmal, dass HIV ist ja, also AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, das ist ja eine Krankheit, die macht, dass dein Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Und auch das ist bei diesem holländischen Erreger, das ist eine holländische Krankheit, auch das ist bei diesem holländischen Erreger noch stärker ausgeprägt. Also dein Immunsystem geht noch kaputter durch diese Variante, die sie da gesehen haben.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war ich da einfach nur naiv, was das Thema angeht, aber es war für mich tatsächlich immer, also das oder vielleicht ist es nur der Generationenunterschied, aber dass man jetzt irgendwie Geschlechtsverkehr hat ohne entsprechenden Schutz vor eben vor allem AIDS und anderen Krankheiten, das war irgendwie so ein Ding, genauso wie sich, weiß nicht, genauso wie sich heutige Kinder wahrscheinlich irgendwie nicht mehr auf dem Fahrrad setzen, um einen Helm aufzusetzen, was zum Beispiel mir oft schwerfällt, weil ich es halt überhaupt nicht gewohnt bin aus meiner Kinder, dass ich da mit dem Helm rumfahre. Aber das ist irgendwie vielleicht, für mich ist das, wenn wir hier Kondom, das, ja, das nimmt man halt, also dass du jetzt irgendwie hier, insofern habe ich mir da jetzt...
Ja, aber nimmst du es wirklich, weil du ein ständiges Bewusstsein dafür hast, dass du dich mit irgendwas infizieren kannst, oder nimmst du das Kondom eher, weil du ein ständiges Bewusstsein dafür hast, dass du eine Schwangerschaft auslösen
kannst. Ja, so alles. Also okay. Das ist immer so.
Also ich kenne das noch so. Ich kenne so auch so eine Sorglosigkeit. Ja, komm, ey, jetzt lass uns machen, wird ja schon nichts passieren. Du
kommst aus der Hippie-Zeit.
Ja, ich wollte nur noch mal ein wenig Bewusstsein schaffen. Ist vielleicht ja.
Na, ist auch gut. Gut, dann schaffe ich Bewusstsein für was schaffe ich Bewusstsein? Für den Mount Everest, der schmilzt.
Der ganze, der Stein?
Ja. Ja, der Klimawandel wird so arg, der Stein schmilzt. Nein, okay. Aber nee, also wir haben ja schon oft über Klima gesprochen, oft über Gletscher, die schwinden. Aber ja, also der Gletscher auf dem Everest, der ist ja wirklich sehr weit oben und der ist sehr, sehr groß. Mhm. Dieser berühmte Khumbu-Gletscher. Ich weiß nicht, wie bewandert du in der Hochalpinistik bist.
Genauso wie in der Glaziologie.
Nee, aber
gar nicht.
Ich habe tatsächlich irgendwie, das ist so ein seltsames Interesse von mir. Ja? Also ich interessiere mich wirklich sehr, sehr fürs Höhenbergsteigen, aber aus einer rein theoretischen Perspektive.
Okay, ich dachte, du würdest jetzt auch noch anfangen da.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe Unmengen Bücher gelesen eben über hier Reinhold Messner und diese ganzen, alle anderen, die da auf den 8000ern rumgestiegen sind, und über diese große, hier, wann war das, 2003, glaube ich, diese große Katastrophe auf dem Everest, wo so viele in einem Sturm da gestorben sind. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viele Bücher über dieses, es fasziniert mich wahnsinnig, aber ich will Leben will ich da nicht rauf, ja. Also nicht mal, wenn man mir schenkt oder sowas. Nee, da stirbt man da oben. Das ist grauenhaft. Also,
mit dem Hubschrauber mal drüber fliegen und gucken.
Ja, keine Ahnung. Ja, meinetwegen vielleicht sogar noch irgendwie ins Everest Base Camp, meinetwegen. Aber alles da irgendwie so über 4000, 5000 Meter. Nee, das hat ein Mensch nichts zu suchen. Nee, nie und nimmer. Will ich nicht hin. Aber du könntest mich, wenn du gemein sein willst, du könntest mich dort aussetzen und ich wüsste wahrscheinlich, wie ich auf den Gipfel kommen würde, weil ich so oft gelesen habe, hier die Routen und darauf und alles. Also, und da ist eben dieser Khumbu-Gletscher, das ist tatsächlich immer so der erste große und der gefährlichste Schritt. Ja? Also vom Basecamp musst du mal über diesen Gletscher drüber, bevor du dann eben wirklich da in den Berg eigentlich einsteigen kannst. Mhm. Und der ist halt so gefährlich, weil da wahnsinnige Eisspalten sind und die sind jede Saison anders und da gibt es immer die Eisdoktoren, heißen die, das sind immer so ein Haufen, meistens Haufen Sherpas, die halt dann immer von allen Expeditionsteams gemeinsam gestellt und bezahlt werden. Und deren Job ist es erstmal zu Beginn der Saison, diesen ganzen Gletscher zu sichern, unter Anführungszeichen. Also da eine neue Route durchzufinden, überall Leitern drüber zu legen, über die Spalten und so, dass die Menschen drüber kommen. Aber das hat auch der Messner gesagt. Also ja, das ist der gefährlichste Stelle am Berg eigentlich. Du kannst da durchgehen und wenn du Pech, ist ein Glücksspiel. Wenn du Pech hast, bricht so ein Serax, heißen die, das sind so große Eistürme. Wenn du Pech hast, bricht er gerade ab, wenn du vorbeigehst, und dann bist du tot. Und wenn du Glück hast, bricht er nicht ab, wenn du vorbeigehst. Aber das kann man nicht vorhersagen. Also.
Was wollen diese Leute, die da lang, was wollen die sich eigentlich beweisen? Das frage ich mich.
Weiß es nicht. Also, es macht, also wirklich, also, es gibt ja, am Everest ist, glaube ich, ein spezieller Fall, weil es halt der höchste Punkt ist. Da gibt es ganz viel sinnlosen Tourismus dort.
Ja. Und ja, da gibt es ja
immer die Leute, die wirklich nichts zu suchen haben.
Jedes Jahr die Bilder anderen, von dieser Schlange, die dann da steht, wo der Hinterste erfriert, weil der Vorderste nicht rechtzeitig zurückkommt und so. Ne?
Ja, und für die anderen, also für die unter Anführungszeichen ernsthaften Alpinistinnen und Alpinisten, ja, die das jetzt nicht aus irgendeiner Rekordsucht machen oder sowas, oder das sagen zu können, ich war halt dann jetzt hier, ich war jetzt auch am Everest oder sowas. Also ich glaube, für die ist das einfach, ja, das ist halt... kann ich nicht sagen. Es ist wirklich das Gleiche, was andere Menschen antreibt, hier jetzt in einem geringeren Maß irgendwie, weiß ich, einen Marathon zu laufen oder hier den Appalachian Trail ein paar tausend Kilometer in den USA lang zu wandern oder sowas. Einfach, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man es beschreiben soll, aber einfach, es ist eine Grenzerfahrung oder eine Erfahrung, die man nur auf diese Art machen kann, aber nicht anders machen kann. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen.
Ich habe gerade Mount Everest gegoogelt und da gibt's, kann man bei Google so Fragen stellen zu diesem Ziel. Sehr schön. Is there a Del Taco close to the summit? Yes, but they don't allow flip-flops.
Wahrscheinlich gibt es irgendwann mal die jemanden, der probiert, den Everest in Flipflops zu ersteigen und damit er noch den letzten Rekord brechen kann. Egal, wir wollen ja nicht über Alpinismus sprechen, obwohl es, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Thema ist.
Gibt es dort Steakhäuser? Nein, aber ein Taco-Laden. Das scheint ein guter Thread zu sein, müssen wir mal finden. Sehr schön.
Jedenfalls gibt es diesen Gletscher am Everest. Ja,
und natürlich jede Menge andere Schneereisen. Müssen Sie die Liegestühle zusätzlich bezahlen? Entschuldigung, ja.
Ja, werden wir wieder ernsthaft, jawohl?
Ich bemühe mich.
Gut. Jedenfalls, das Gletscherschmelzen durch die Klimakrise wissen wir ja. Also alle Gletscher schmelzen und sie schmelzen sehr schnell und schneller als vorher. Und das ist tatsächlich auch bei Mount Everest, obwohl der eben so hoch oben ist. Aber was jetzt hier rausgekommen ist, also das... Es sind neue Untersuchungen in Nature erschienen und da geht es jetzt um die Gletscher auf der nepalesischen Seite, eben genau diesen Khumbu-Gletscher, von dem ich vorhin erzählt habe. Und da sagen sie, dass diese Eisschicht, zumindest hier von einem Teil, in den vergangenen 25 Jahren um 54 Meter dünner geworden ist. Das ist schon einige Stücke. Ich meine, 54 Meter, das ist schon ein sehr, sehr hohes Haus.
Ich wollte gerade sagen, das dürfte ungefähr so hoch sein wie mein, nee, das ist doppelt so hoch wie mein Haus. Krass. Ja.
Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie Länge, sondern Dicke, ja, ist der. Und die Frage ist, ja, wie geht das weiter? Und erstmal natürlich, das Eis muss irgendwo hin, das schmilzt irgendwo hin, nämlich als Wasser ins Meer. Mhm. Und wenn jetzt die Gletscher der
Welt... Wird von da dir irgendein Fluss direkt gespeist oder geht das...
Naja, alles, was da so Richtung Indien runterfließt, okay. und China und alles, also da ist schon jede Menge. Also das ist ein großes Problem, wenn der Schnee im Himalaya weniger wird, dann kriegst du zuerst ein großes Problem, weil die Flüsse alle sehr viel mehr Wasser führen.
Ja, und danach
dann sehr kriegst du ein großes Problem, weil sehr viel weniger ist. Ja. Das ist wirklich, da ist hier wie der Indus und der Yangtze, glaube ich. Also da ist sehr viel Welt abhängig von dem Wasser. Und das ist schon ein Problem. Aber wie gesagt, das ist das erste Problem. Aber dann hast du auch ein Problem, weil das Wasser ist ja dann im Meer. Und 20 Zentimeter Meeresspiegelanstieg bis zum Jahr 2100 ist jetzt von allen Gletschern. Und ein Teil von den Gletschern. Aber sie haben jetzt neu berechnet, dass...
Is it possible to die up Everest? People, my friend climbed but never came back home and I don't know why. He was probably eaten by a giant yak monster.
Naja, nein, sterben wirklich Menschen hier. Bleiben wir beim
Gletscher. Ja, ich bemühe mich. Ich klicke das jetzt zu. So, jetzt.
Jawohl. Also, hier gibt es, dass die Gletscherfläche weltweit, das fand ich interessant, also die Gletscherfläche weltweit hat weniger Wasser, als man bisher dachte. Ja, 20% weniger. Ah. Ist eine umstrittene Studie, aber es ist zumindest ein Ergebnis, das veröffentlicht worden ist. Und im Himalaya allerdings 37% mehr Eis in den Gletscher als bisher angenommen, anderswo halt weniger. Ja, das ist schon mal ein interessantes Ergebnis, dass es irgendwie man die Wassermengen korrekt einschätzen.
Was bedeutet das? Was würde das bedeuten für Klimamodellierung?
Ja,
macht das einen Unterschied oder ist dann letztendlich?
Ja, schon. Natürlich schon, weil du halt dann, es geht ja am Ende geht's, wenn du jetzt nur auf die groben Modellen bist, geht's darum, wie viel Meeresspiegelanstieg trägt die Gletscherschmelze bei, weil das Gletscherschmelzen wissen wir, ja. Wir wissen auch, dass das Wasser der Gletscher in absehbarer Zeit, zumindest auf klimaabsehbarer Zeit, auch im Meer landen wird. Und das ist halt die Frage, wie viel ist das jetzt? Ja, und jetzt ist man, also laut dieser Studie sind es knapp 26 Zentimeter, was aus dem Gletschern der Welt kommt. Klingt wenig, aber...
26 Zentimeter globaler Durchschnitt? Das ist nicht wenig. Also
ja, also das ist natürlich, ja, das Problem ist, also, wenn man es so kommunizieren will, klingt es immer weniger.
Also, ja klar, ja, gut, eine halbe, ist ja nicht mal ein halber Meter, ne?
Ja, aber das Problem ist also, dass natürlich jetzt für die Steilküste von Dover oder sowas, da ist es ziemlich egal. Aber wenn du jetzt so eine kleine Insel bist im Ozean und da ist sowieso schon das Wasser ziemlich knapp dran ist, weil du halt einfach da nichts hoch ist auf dieser Insel, dann sind 26 cm erstmal ist es schon, da fehlt dort schon ein bisschen was von deiner Insel und dann ist es ja nicht so, dass das Meer ist ja keine Badewanne, wo einfach das Wasser ein bisschen hoch oder runter geht, sondern du hast dort Gezeiten, du hast dort Stürme, ja, und wenn jetzt du so einen Fall hast, du hast gerade Flut, du hast gerade eine Sturmflut, du hast dann vielleicht auch wieder durch den Klimawandel eine Sturmflut, die sehr viel heftiger ist als vorher, weil die Winde sehr viel heftiger sind, da ist noch Niederschlag, dann treibt es dir vielleicht irgendwie das Wasser wirklich arg hinauf und dann können diese 20, 30 Zentimeter gerade den Unterschied machen, ob das jetzt über den Deich kommt oder nicht. Ja, ja. Ja, und wenn es über den Deich ist, dann bleibt es auch eine Zeit lang dort und es bleibt länger dort, wenn der Meeresspiegel höher ist und ja, dann kann der und es muss ja, selbst wenn es wieder zurückgeht, das spült dir dann ja auch Zeug weg, unterspült dir Sachen und so weiter. Ja, und dann kann so eine Insel, eine kleine Insel, auch mit 20 Zentimetern Meeresspiegelanstieg, wenn einmal alles unter Anführungszeichen passt, ja, dann ist die kaputt danach. Kannst du dort nicht mehr wohnen. Und wer sich jetzt denkt, was interessiert mich an welche Inseln im Pazifik, das ist auch relevant hier für unsere Gegenden, weil da ist ja auch. Wir haben auch Infrastruktur, wir haben Straßen, wir haben Gebäude, wir haben Brücken und alles an den Küsten. Und auch wenn jetzt die 20 Zentimeter nicht reichen, um die zu überspülen und unter Wasser zu setzen und wegzureißen, aber es führt einfach dazu, dass halt diese ganze Infrastruktur öfter mit Salzwasser in Kontakt kommt als vorher.
Ja.
Und darauf ist sie nicht ausgelegt. Und dann geht sie auch schneller kaputt als vorher. Also das sind alles Probleme, die man sich auch mit ein paar Zentimeter Meeresspiegelanstieg einhandelt.
Hast du eigentlich den Eindruck, dass das in der breiten Bevölkerung auch ankommt, dieses Bewusstsein? Also dir ist das klar, mir ist das klar, in meinem Freundeskreis ist das auch klar, was das alles bedeutet mit dem Klimawandel. Aber wenn ich eine Zeitung aufschlage oder einen Fernseher anmache oder mit flüchtigen Bekannten oder der Nachbarschaft oder so drüber rede, die haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, die raffen das nicht.
Ja,
also ich kann das 100-mal erklären, dass 26 Zentimeter bedeuten, dass, ja, was du gerade erklärt hast. Die raffen das nicht. Oder vielleicht wollen sie es nicht raffen, aber.
Ich weiß nicht. Also das Problem ist tatsächlich, dass das bei mir sich, also ich habe so im letzten, sagen wir mal, die letzten 5 Jahre da doch einen ziemlichen Wandel, also auch vom geistigen Wandel durchgemacht. Also sagen wir die letzten 10 Jahre. Mhm. Davor war es wirklich sowas Abstraktes, ja, das kommt irgendwann. Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, es war auch ein bisschen so die Zeit, wo Fridays for Futures und so alles aufgekommen ist, ein bisschen davor, weil ich mich davor schon angefangen habe, für diverse Wissenschaftskommunikationsprojekte damit zu beschäftigen. Da habe ich schon das Gefühl, okay, das kommt jetzt nicht, das ist wirklich was jetzt gerade ist, wo man sich jetzt gerade beschäftigen muss. Und dann hat sich das gewandelt zu nicht nur es ist, sondern es wird auch noch, ja. Das ist auch was noch wird in Zukunft, wo man sich in Zukunft auch noch beschäftigen muss. Und es wird nicht besser, wenn man sich nicht beschäftigt. Und also der letzte Schritt kam jetzt wirklich, seit ich jetzt im letzten Jahr angefangen habe, diesen Weltklimabericht zu lesen, komplett für meinen Podcast. Und da habe ich wirklich viele Dinge, die ich zwar auf so einer abstrakten Ebene schon gewusst habe ich dadurch dann erst auf eine viel konkretere Art und Weise mir wirklich klar gemacht. Also zum Beispiel eben diese Geschichte mit, dass auch ein paar Zentimeter was ausmachen und alles das. Also das sind alles Dinge, die mir jetzt wirklich durch dieses intensive Studium erst klar geworden ist. Und da natürlich, da kann ich nicht sagen, das was kann ich jetzt nicht von hier 0815 Menschen auf der Straße erwarten, die das natürlich, jetzt kann ich jeder sich hinsetzen und diesen depperten 4000 Seiten Bericht lesen.
Aber so ein grundlegendes, also es würde mir ja schon reichen, wenn es so ein grundlegendes Unbehagen mit diesem ganzen Thema gäbe, weil quer durch alle Schichten und Bildungsgrade verstanden worden ist, dass uns da was droht.
Ja.
Andererseits, wie du gerade redest, dann fällt mir andererseits auf, dass wir seit ein paar Jahren ja insbesondere von rechts, also aus rechten Publikationen oder meinetwegen auch, wie nennt sich das, liberal-konservativen Publikationen, zunehmend so ein Dauerfeuer erleben, das behauptet, die linksgrün versiffte Meinungselite würde Klimapropaganda betreiben. Weil halt in den seriösen Massenmedien das immer häufiger thematisiert wird, weil die Wetterberichtsleute das immer häufiger thematisieren. Eventuell gibt's doch einen Sinneswandel. Und der wird halt deutlich, dieser Sinneswandel wird halt deutlich daraus, dass natürlich wieder da, wo, ne, die Rechten wollen ja immer, dass alles bleibt, wie es ist und sich bloß nicht ändern, sollen immer nur die anderen machen. Dass ausgerechnet von da so sehr gefeuert wird und geschossen wird und so getan wird, als würde hier eine Sekte agieren. Vielleicht passiert wirklich was und wir sehen da gerade den Sinneswandel in den Medien ausgetragen.
Ich glaube schon, dass was passiert. Ich glaube schon, dass sich was ändert. Hat sich auch viel geändert, tatsächlich auch, weil man sich so anschaut, was auch in den Medien passiert und so weiter. Aber natürlich, du hast gesagt, du wünschst dir so ein allgemeines Unbehagen. Und ich glaube, das allgemeine Unbehagen existiert ja. Das Problem ist, dass dieses allgemeine Unbehagen bei ganz vielen Menschen halt nicht dazu führt, dass sie sich jetzt alle hier um Klimaschutz bemühen, sondern eher, weil das allgemeine Unbehagen führt dazu, dass du dich dann irgendwie vielleicht auch unbewusst irgendwie schuldig fühlst, hier, vielleicht zu Recht oder zu Unrecht, je nachdem, oder führt zu einer Trotzhaltung und so.
Reaktanz, ja, ja.
Also, weil das Problem ist ja, es reicht ja nicht nur, dass wir uns unbehaglich fühlen, sondern aus diesem unbehaglich folgt ja eigentlich ein Handlungsauftrag. Und das, was wir handeln müssten, als Gesellschaft, als Individuen, als was auch immer, ist tendenziell unangenehm, weil Veränderung, dass es hinten raus dann sehr angenehm ist und besser als das, was wir jetzt haben, ist eine andere Geschichte.
Ich glaube, die nächsten 10 Jahre wird es halt unkomfortabel für mich, wenn wir tatsächlich so handeln, wie wir müssten, ja.
Drum, wie gesagt, wenn du diese Kausalkette quasi Unbehagen, Handlungsauftrag, Veränderung hast, dann ist es dann vielleicht aus individueller Sicht verständlich, wenn ich sage, okay, ich fühle mich zwar unbehaglich, aber ich beschäftige mich nicht weiter damit, weil wenn ich es tun würde, dann müsste ich mich mit dieser Veränderung beschäftigen.
Müsste ich eine andere Wahlentscheidung
treffen. Also vielleicht ist das, ja. Aber vielleicht passt dazu noch eine zweite Studie, die jetzt rauskam, dass tatsächlich das Extremwetter, die Auswirkungen des Klimawandels, den grünen Parteien hilft. Oder um die
Das wäre ja dann unmittelbarer Ausdruck des Unbehagens, ne?
Ja. Ich zitiere jetzt hier aus der Überschrift: Wer die Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib spürt, ist umweltbewusster und wählt eher grün, zeigt eine aktuelle Studie. Mhm. Ja. Das hat man
am eigenen Leib spürt.
Ja, da geht's um ist so eine internationale Forschung von, die haben 42 Eurobarometer Umfragen untersucht zwischen 2002 und 2019, also für alle europäischen Länder, und die Wahlergebnisse der EU-Wahlen, die zwischen 1994 und 2019 stattgefunden haben. Insgesamt 1 Million Menschen sind da befragt worden, also exklusive die Wahlergebnisse, weil die waren natürlich dann wieder mal extra. Und das haben die alles untersucht und man kann das wirklich sehr schön entsprechend in Zahlen umrechnen. Du kriegst, also die grünen Parteien kriegen pro Hitzetag, ja, also Hitzetag ist auch so eine Klimaforschungsskala. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, was ein Hitzetag ist, über 30 Grad.
Irgendwas, ja, irgendwie was, ja.
Sollte ja nicht wissen, weil schon.
Ja, gut.
Aber ja, jedenfalls pro Hitzetag gibt es 0,8% für die Grünen.
Okay, dann kann man sich also ausrechnen, wann die hier die Macht übernehmen. Tageshöchsttemperatur 30 Grad oder drüber ist der Hitzetag.
Okay, ja. Also ich sag dir, jetzt sieht man mit der ein zusätzlicher ungewöhnlicher warmer Tag in jedem Monat lässt die Umweltbesorgnis sowie die Zustimmung zu grünen Parteien um jeweils 0,8% steigen.
Interessant.
Die Studie.
Das finde ich besonders deshalb interessant, weil du an solchen Tagen oder im Vorfeld solcher Tage, insbesondere auf den Titelseiten der Boulevardmedien, ja immer sich freunde Leute in Freibädern auf Fotos siehst und so. Und da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass genau andersrum sein müsste, dass die Leute denken, ah geil, schönes Wetter, ich mache alles richtig. Das ist witzig. Dazu passt wiederum, dass die Wissenschaft festgestellt hat, dass Menschen gar nicht so denkfaul sind, wie Menschen von sich selbst glauben, dass sie denkfaul sind.
Das habe ich nicht verstanden.
Das Gehirn ist ja so ein Aufwandsvermeidungsapparat, ne?
Ja.
Darum funktionieren ja auch so Verschwörungstheorien und Religion und all so Zeug funktioniert so gut, weil das Gehirn sich nicht anstrengen will, sondern den Weg des geringsten Widerstandes geht. Das macht's halt bei allem, ja? Das macht's halt auch bei kognitiven Anstrengungen, also wenn du irgendetwas zu denken hast, sagen wir mal. So, und bisher ist die psychologische Forschung davon ausgegangen, dass du immer den Weg des geringsten Widerstandes wählst, dass du also denkfaul bist und zwar aus Prinzip und das halt auch so bleibt. Jetzt haben sie aber rausgefunden, und ich würde sogar sagen, wer das getan hat, wenn ich es mir aufgeschrieben hätte, jetzt haben sie aber rausgefunden, dass das Gehirn dann bereit ist, höheren Aufwand zu treiben, als es eigentlich treiben müsste, wenn es für die Tätigkeit belohnt wird. Ja, also, du musst irgendwas denken, du könntest es dir leicht machen, du kannst es dir schwer machen. Wenn du es dir leicht machst, passiert gar nichts. Wenn du es dir schwer machst, bekommst du in irgendeiner Form eine Belohnung dafür. Das führt, wie bei Pavlov, wie bei den Hunden, Bimmel, Bimmel, Sabber, Sabber, das führt dazu, dass du selbst dann, wenn du keine Belohnung mehr bekommst, eine ähnliche Anstrengung trotzdem durchführen würdest. Das heißt, du kannst dein Gehirn dahin konditionieren, sich stärker anzustrengen, als es das eigentlich tun sollte, weil verbraucht ja Energie, sich anzustrengen. Und daraus wiederum leiten sie ab, dass es sinnvoller ist, Leistung des Gehirns nicht am Ergebnis zu bewerten, sondern am Prozess. Sie nehmen da als Analogie, fand ich ganz schön, die Montessori-Schulen. Montessori-Schulen sagen nicht, du musst eine Eins schreiben, dann bist du gut, sondern Montessori-Schulen sagen, du musst das schön lernen, dann bist du gut. So.
Ja, nicht blöd.
Das, was ganz geil ist, ne? Also die gucken eben auf die Herangehensweise der Pädagogik und nicht auf das Produkt der Pädagogik. Und dann schlagen sie noch einen Bogen, den finde ich noch viel geiler. Sie sagen, sie könnten darüber möglicherweise auch die Replikationskrise in der Psychologie in den Griff kriegen. Das Problem an psychologischen und überhaupt an Studien ist ja, dass immer nur Studien mit signifikanten Ergebnissen veröffentlicht werden, die mit nicht signifikanten aber nicht oder sie werden halt nicht wirklich wahrgenommen. So. Und auch das passiert, weil sich auf das Endprodukt fokussiert wird und nicht auf den Aufwand, der in die Forschung gesteckt wurde. Geil, oder?
Ja, müssen wir schauen, wie es funktioniert. Ja, dann, wenn wir schon bei der Forschung sind, dann kommt jetzt Corona-Forschung.
Corona-Forschung, ja, okay. Hm.
Weil das ist ja auch was, also kann man sagen, was man will über die Pandemie, aber tatsächlich das mediale Interesse für Forschung ist gestiegen.
Ja.
Dass mit diesem Interesse nicht immer so umgegangen wurde, wie man umgehen sollte, ist ein anderes Ding.
Das ist ein Riesenproblem. Ich meine, mittlerweile irgendwer schmeißt irgendwas auf Medarchiv oder Medarchiv oder wie es heißt, diesen Preprint-Server, und am nächsten Tag hast du eine Schlagzeile darüber, die sich liest, als hätte die Wissenschaft eindeutig festgestellt, dass es so ist und nicht anders. Ne?
Genau darum geht's. Also als jemand, der Wissenschaftskommunikation betreibt, wäre es mir ein Anliegen, dass prinzipiell Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaft in Medien und Gesellschaft vorkommt und nicht nur, wenn gerade irgendwie eine beschissene Pandemie die Welt in Atem hält, weil man kann sich auch mit Forschung und Wissenschaft beschäftigen, wenn man nicht gesundheitlich bedroht ist davon.
Ich glaube, dass das nicht unbedingt an der Pandemie liegt, sondern das Ding, die Pandemie macht, dass jegliche Forschung zum Thema sehr, sehr geile Schlagzeilen produziert.
Es ist ja natürlich
immer,
aber
es knallt ja immer in den Schlagzeilen. Entweder sind wir alle verloren oder alle gerettet. Das ist so. Und ich glaube, auch ohne Pandemie, wenn man sich da die Schlagzeilen angucken würde, würde das genauso aussehen. Es sind nur nicht so viele Schlagzeilen.
Ja, aber das meine ich ja, dass die Medien, der Umgang, ich fände es halt schön, Wissenschaft kann immer gute Schlagzeilen liefern, ja, oder faszinierende Ergebnisse, nicht nur in der Pandemie, aber halt, da müssten die Medien ihren Anspruch ändern, was sie als gute Schlagzeilen betrachten. Aber
sie müssten vor allen Dingen ihre Arbeitsabläufe, ihre Redaktionsstrukturen ändern und auch ihre Expertise ändern. Das ist ja das größte Problem dabei.
Aber darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich wollte wirklich auf diese Preprints hinaus. Mhm. Also Preprints, ja, ich kannte schon Preprints, bevor alle davon geredet haben. Ja.
Ich auch.
Das ist in der Wissenschaft völlig normal. Also ich kannte noch die Zeiten, wo es Preprints noch nicht mal öffentlich gab, ja, sondern wo du tatsächlich oft, wenn du zum Beispiel, da gab es nicht nur Preprints, da gab es auch prinzipiell, wenn du jetzt irgendwie einen Artikel haben wolltest von jemanden, dann musstest du in die Bibliothek gehen und dann die entsprechende Zeitschrift rausholen und den dort nachschlagen und dann kopieren, beziehungsweise wenn deine Uni nicht genug Geld hatte.
Ich wollte gerade sagen, musstest du das Ding überhaupt in deiner Uni-Bibliothek stehen, weil sie es gekauft
haben. Und wenn nicht, dann musstest du irgendwo anfragen in einer Zentralbibliothek, oder, und was eben tatsächlich vorgekommen ist, man hat da die Zwischenschritte entfernt und dann einfach direkt der Person geschrieben, die den Artikel veröffentlicht hat, weil die hatten meistens eben so Preprints. Also du hast früher noch, das war bei den allerersten Papers, die ich geschrieben habe, war noch der Fall, dass du dann vom Verlag noch so einen Stapel halt Kopien bekommen hast. Also wirklich Hardcopies, Papierkopien, die hast du dann liegen gehabt und da haben halt, das war früher wirklich normal, und dann haben eben alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben halt in ihren Schubladen stapelweise diese Papers liegen gehabt. Die haben sie dann auf Konferenzen verteilt oder sonst wo oder eben an Leute verteilt, die dann meistens eine Postkarte geschickt haben. Hallo, ich bin so und so, kann ich bitte das Paper haben?
Ja, ein Schritt vorher würde mich noch interessieren. Also was übrigens witzig ist, heute weiß jeder, was ein Preprint ist. Vor 10 Jahren haben wir alle noch von noch nicht peer-reviewten Arbeiten gesprochen. Das finde ich auch sehr lustig. Woher wusstest du überhaupt, dass es dieses Preprint gibt? Gab es irgendwelche Verzeichnisse, die offen einsehbar waren?
Ja und nein, also tatsächlich so alt bin ich dann doch nicht. Also okay. Ich habe dann schon, ich war was in der Übergangszeit. Also ich habe dann teilweise schon online recherchiert, aber die Papers waren halt nicht online. Ich habe dann gesehen, okay, das gibt's und musste dann eben in die Offline-Bibliothek gehen und mir das Zeug rausholen. Ja, also es war meistens so, aber tatsächlich ganz früher, ja, wie es halt war in Bibliotheken, du hast halt Zettelkästen und so Stichwortlisten, beziehungsweise habe ich ja gewusst, okay, nee,
wenn mich jetzt irgendwie... Du musst aber doch irgendwie auf die Idee gekommen sein, dass Florian Freistetter in Graz irgendwas veröffentlicht hat.
Ja, also in Graz war ich nie an der Uni, aber ich
habe andere Florian Freistetter.
Was es gibt, sind natürlich, es gibt ja die Zeitschriften, ja, du hast gewusst, okay, ich bin Himmelsmechaniker, ich bin Sternentwicklungsforscherin, dann weiß ich, okay, das Journal ist wichtig für mich, das Journal ist wichtig für mich, und dann gibt's halt noch so die ganz wichtigen Journale, die für alle Disziplinen relevant sind, Nature Science, Astronomy und Astrophysics und so weiter. Mhm. Ja, und die hast du, da gab's den Lesesaal, den gibt's glaube ich immer noch auf der Sternwarte in Wien, vermutlich anderswo auch, da setzt man sich hin zum Kaffee trinken und so, zum Plaudern. Und im Lesesaal liegen die aktuellen Ausgaben aller Zeitschriften aus, als wirklich Printformat. Und da kannst du dich jedes Mal das Inhaltsverzeichnis durchblättern und gucken, was gerade so neu erschienen ist. Okay. So hast du rausgefunden, was es gibt. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so, du hast auch ganz oft nichts rausgefunden, dass etwas gibt. Also das war früher nicht so. Da hast du auch, darum gibt es ja diese ganzen Geschichten von früher, dass hier irgendwie, die einen haben irgendwie hier, Penzias und Wilson haben irgendwie bei ihrer Forschung mit der Radioantenne diese komische Strahlung entdeckt und keinen Schimmer gehabt, was das sein soll, während irgendwie ein paar Unis weiter Theoretiker ein Paper geschrieben haben, wo drin stand, ja, wir sagen vorher, es könnte diese Strahlung geben. Also, und die haben aber nichts voneinander gewusst. Also, das, diese Kommunikation ist heute schon deutlich besser als vorher. Und diese ganze Struktur von unterschiedlichen Zeitschriften zu unterschiedlichen Themen, die heute komplett sinnlos ist, ja, die hat damals absolut Sinn gemacht, weil ich halt wirklich, ich konnte nicht alles lesen, aber ich konnte mir zumindest die Zeitschriften raussuchen, von denen ich halbwegs davon ausgekonnte, dass da relevante Inhalte drinstehen. Heute durch die ganzen Online-Sachen ist es scheißegal, in welcher Zeitschrift es erschienen ist. Ich finde alles per Volltext. Also die braucht es eigentlich gar nicht mehr, diese Struktur. Aber wie gesagt, es gab die Papers und es gab dann diese Preprints, die du dann irgendwie noch verschickt hast. Ich habe, glaube ich, einmal von irgendeiner indischen Uni hat mir einer eine Postkarte geschickt und wollte irgendwie so ein Ding von mir haben wir dann auch geschickt. Also das gab schon. Und dann kamen eben dann langsam auch diese Preprint-Server auf, wo du das Ganze eben dann digitalisiert hast. Da habe ich dann eben nicht mehr meine Stapel von Kopien gehabt, sondern ich habe einfach meine Papers direkt selbst auf diesen Preprint-Server raufgeladen.
Ja. Ich meine, klar, da gibt es ja dann Inhaltsverzeichnis. Da kann man ja gucken, was ist denn eigentlich in
der E-Mails-Mechanik
Neues. Ja.
Das hat sich auch dann erst so in den Laufe der Zeit, also das war auch, ich weiß gar nicht wann, das Archive, da muss ich noch raussuchen, mit dem Gründer von diesem zumindest naturwissenschaftlichen Archive, das was du irgendwie Med-Archive
vorhin genannt hast. Ja, dieses Med-Archive, da kommen die ganzen medizinischen Preprints drauf.
Genau, und das Archive, das war glaube ich das allererste von diesen Archives, diesen Preprint-Servern, und das hat irgendwie so ein Jubiläum gehabt und da haben sie mit dem Gründer davon vor kurzem ein Interview geführt. Muss mal gucken, ob ich es noch finde irgendwo. Aber jedenfalls, das war auch damals noch halbwegs neu, dieses Archive, und es waren noch nicht so viele Papers drauf, aber jetzt sind da schon sehr viele drauf, weil es halt praktisch ist, einerseits aus einer aus einer Community-Perspektive, weil ich da an Papers komme, an die ich nicht komme, wenn ich die Zeitschrift nicht abonniert habe. Andererseits aber auch aus einer individuellen Perspektive, weil ich da meine Forschung schon veröffentlichen kann, bevor sie im der Zeitschrift erscheint, weil ich habe ein Paper fertig geschrieben und schick's an eine Zeitschrift ein, und das kann oft Monate dauern. Ist bei mir teilweise, glaube ich, das längste waren 1,5 Jahre, die es gedauert haben.
Und du kannst ja auch die ganze Zeit nicht sicher sein, dass es überhaupt veröffentlicht wird, oder?
Genau.
Oder wird alles in der Zeit, nee,
das nein, nein, nicht nein, alles nein. Also in den, wenn alles in der veröffentlicht wird, dann ist es meistens eine Mist-Zeitschrift. Ja. Also
Predatory Journals hießen die. Ne?
Genau, ja. Also, aber wie gesagt, das dauert oft lang. Also aus vielerlei Hinsicht ist es gut, wenn man so einen Preprint-Server hat. Natürlich hat es Nachteile, weil du eben gerade gesagt hast, es wird nicht alles veröffentlicht, vieles davon, weil es falsch ist, weil es Quatsch ist, weil man Fehler gemacht hat, von denen man nicht gemerkt hat, dass man sie macht. Darum gibt es ja den Peer Review, ja, darum schickt, macht man sich die Mühe eigentlich damit. Und wenn ich es aber dann gleich veröffentliche auf dem Preprint-Server ohne Peer Review, naja, dann kann es halt sein, dass das, was am Preprint-Server steht, nicht richtig ist. Und meistens ist das alles, also bis vor Corona ist es im Wesentlichen innerhalb der Wissenschaft abgelaufen. Ja. Da war das kein Problem. Da habe ich gewusst, wenn ich mir ein Paper vom Preprint-Server hole, das ist noch nicht peer-reviewed, aber ich lese ja nicht einfach irgendwas dort. Ich lese ja meistens das, wo ich auch Experte
oder
bin.
Oder Ahnung von ganz genau.
Ja. Und dann kann ich
das ist übrigens genau das Problem. Ne? Das ist genau das Problem. Also wir Journalistinnen und Journalisten haben halt von nichts eine Ahnung, haben aber idealerweise das Rüstzeug bekommen, uns relativ zügig zumindest so viel Ahnung zu verschaffen, ein Thema dann an die breite Masse vermitteln zu können. Und ich glaube, dass da ein extremes Spannungsverhältnis ist, weil das Rüstzeug, das wir haben, das reicht überhaupt nicht aus, um sich mal eben Ahnung in Himmelsmechanik zum Beispiel zu verschaffen.
Ja, aber wie gesagt, also das war früher kein Problem, weil ich ja da, es war es dann, die Leute, die es gesehen haben, wenn dann, da hat man auch miteinander geredet, weil die Disziplinen ja eher, zumindest in meinem Bereich, relativ klein sind, da wieder gewusst, okay, das ist zwar jetzt da öffentlich, aber das ist eher Quatsch und vermutlich warten wir mal, bis es dann wirklich in der Zeitschrift erscheint. So, jetzt haben wir aber Corona. Da erstens mal ist da sehr viel Forschung passiert, ist wirklich extrem viel Forschung zu dem Thema passiert und Forschung, die extrem relevant war. Da wollte man wirklich sehr schnell wissen, jetzt nicht nur aus medialer Sicht, ja, auch aus medizinischer, epidemiologischer Sicht, wollte man wissen, okay, was ist jetzt mit der Impfung? Nutzt die was oder nutzt die nichts? Das ist was natürlich die Medien interessiert, aber was alle anderen auch interessiert, ja, weil man das will man halt wissen. Und da kann ich jetzt nicht warten, bis die Studie in 5 Monaten erschienen ist, sondern ich will die gleich haben. Und drum haben diese Preprint-Server eine ganz neue Bedeutung bekommen. Einerseits, weil da jetzt Forschung innerhalb der wissenschaftlichen Community kommuniziert wurde unter Umgehung des Peer-Reviews und weil das Ganze öffentlich ist und die Medien da quasi auch noch mit reingeschaut haben und die Forschung, die nicht peer-reviewte Forschung quasi genauso kommunizieren konnten wie alle anderen, aber meistens ohne die notwendigen Einblicke und Erfahrungen in die Art und Weise der wissenschaftlichen Kommunikation zu haben, um damit richtig umgehen zu können, was da steht.
Ja.
Mal kurz zusammengefasst. So, jetzt sehr, sehr lange Einleitung. Es ging ja nicht um Corona-Forschung, sondern um Forschung. Es gab jetzt eine Studie, die sich angeschaut hat, was denn jetzt war. Also tatsächlich hat man, ich komme gleich mal zur relevantesten Zahl, das ist, haben 180 Preprints, haben die sich angeschaut, also alle zu Covid und so weiter, und haben festgestellt, dass 83% der, also es waren jetzt nicht nur Corona, Entschuldigung, es waren sowohl Corona-Publikationen als auch andere zur Kontrolle quasi. Und 83% der Corona-Publikationen und 93% der anderen, da gab es keine relevante Veränderung zwischen Preprint und der dann später peer-reviewten Version. Das heißt, gut, 83 und 93 ist ein Unterschied. Das heißt, bei Corona-Papers ist ein bisschen öfter was geändert worden, nachträglich durch den Peer-Review als bei den anderen. Aber es ist in beiden Fällen über 80%. Also es ist nicht so, dass alles Quatsch ist, nur weil es ein Preprint ist.
Vermutlich haben die keine qualitative Analyse noch gemacht, ne, was genau geändert wurde, sondern
oder? Müsste ich jetzt tatsächlich ins Paper genau reinschauen. Was sie gemacht haben, es gab eine zweite oder eine zugehörige Studie, die haben in dem Fall 18.000 Untersuchungen angestellt und Papers untersucht und zwar in dem Fall rein linguistisch, also wirklich nur rein auf sprachlicher Ebene und auch da festgestellt, dass es da genaue Zahl sehe ich jetzt gerade nicht, aber sehr, sehr wenig Unterschiede gab, was eben alles darauf hinweist, dass eben ja, wenig überraschend eigentlich, jetzt nicht irgendein Humbug auf den Preprint-Servern veröffentlicht wird, weil das sind ja Leute, Forscherinnen und Forscher, die da ihre Sachen hintun, die ja auch irgendwie eine Reputation haben.
Einen Ruf zu verlieren, ja.
Und es kann auch nicht, du kannst da zwar einfach Sachen rauchladen, aber früher konnten wirklich alle was hochladen. Mittlerweile hast du da zumindest eine rudimentäre Qualitätskontrolle beim Hochladen. Das heißt,
das ist meine Frage gewesen.
Wenn du jetzt da was hochladen willst, dann brauchst du, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die aktuellen Prozedere sind, aber ich glaube, du bräuchtest dann mindestens ein oder zwei Menschen, die dann quasi für dich bürgen und sagen, ja,
okay, cool,
den kann man hier hochladen lassen. Oder du musst als Autor auf einem Paper draufstehen, wo jemand anderer schon da quasi drin ist und so. Mhm. Also
okay, das heißt, dass nicht jetzt jeder Trottel seine Bachelorarbeit hochlädt mit den neuesten bahnbrechenden Erkenntnissen.
Ja, kannst du schon machen. Also die Schwelle ist niedrig. Niedrig, aber es ist nicht so, dass jeder, der irgendwo so wie der ganze Quatsch, den ich per E-Mail zugeschickt bekomme, du kannst auch nicht irgendwie jeden Humbug hochladen, sondern es ist schon eine gewisse Hürde drin.
Ja.
Und wie gesagt, das, was du halt irgendwie reintust, ist halt dann tatsächlich, wie jetzt diese Studie zeigt, ja, es ist nicht
relativ, also recht verlässlich, nennen wir es mal so. Ja.
Ja, also
es ist kein Fehler, über Preprints zu berichten.
Man muss es halt mit dem Wissen tun, was man tut.
Ja. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Das fand ich sehr, sehr schön. Es ist überhaupt keine, ich glaube, es ist gar keine aktuelle Forschung gewesen, sondern nur ein Aufsatz, den ich gefunden hatte. Und zwar mit der Überschrift: Warum bekommen Spechte keine Gehirnerschütterung?
Ja, das ist immer eine schöne Frage. Das ist eine klassische Frage, wie ist das so Kinderwissen-Frage,
ja? Ja, total super. Darin eigentlich spektakuläre Zahlen. Bis zu 25 Kilometer pro Stunde hämmert der Specht. Das ist aber witzig schnell, ist ein Mofa, ne? So, oder so eine, wenn du zügig, also recht schnell Fahrrad fährst, dann machst du 25 km/h. Und das Ganze macht er 12.000 Mal am Tag im Schnitt. Es gibt also auch Spechte, die machen das öfter. Und jetzt kommt's. Das Gehirn und die Kopfstruktur sind daran genau angepasst, ja? Und zwar hat er einen Stiernacken. Der Specht hat einen Stiernacken und ein sehr, sehr kleines Gehirn. Und dieses Gehirn ist halt dermaßen klein, also 2 Gramm wiegt es nur. Und weil das so wenig Masse hat, kriegt das von diesem Hämmern minimale Bewegungsenergie nur ab. Und zwar 0,3% der gesamten Energie. Die restlichen, also 99,7%, nimmt der Körper des Spechts auf.
Okay, na,
ist ja was habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Moshpit auf dem Metal-Konzert?
Ja, ne, wir sind keine Spechte. Kannst du mal probieren. Hämmer mal einen Tag lang deinen Kopf gegen die Mauer.
Und ja, wenn mein Gehirn klein genug ist, macht mir das nichts aus. Ich stell hier nur Fragen.
Ja, schön. Ich habe hier kommt ab und zu ein Specht zu Besuch bei mir.
Oh, Specht habe ich nicht. Nee. Ich habe eine Nachtigall. Das ist jedes Mal im Frühling ist das, sitze ich mit einem Tränchen am Auge gerührt am Fenster, weil die Nachtigall singt. Ja.
Besten sind die Zaunkönige. Ich habe einen Zaunkönig und das ist so eine kleine Kugel und der fliegt auch ganz selten. Der hüpft nur mit einer irren Tempo über die Wiese. Also jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, das ist eine kleine Maus, die da rumläuft. Weil der wirklich so zickzack hin und her. Ab und zu fliegt er mal ein bisschen, aber der rollt dann nur über den Boden. Also Zaunkönige sind die besten. Ja.
Nee, ich habe sonst nur so die Standard Innenstadtvögel und halt meine Nachtigall.
Ja, und wo sitzen die Vögel? Auf den Bäumen. Jo. Und wie viele
Baumarten... Also die Nachtigall, die sitzt im Gehölz.
Ach so. Wie viele Baumarten denkst du, kennt die Wissenschaft?
Boah. Ich hab keine Vorstellung. 1000, 10.000, keine Ahnung.
64.100,
krass.
So, und jetzt gab's eine neue Studie von Menschen von... Aus den USA. Eine amerikanische Studie hat festgestellt, die haben so mit der statistischen Daten, die haben so globale Artendatenbanken untersucht und das irgendwie alles statistisch ausgewertet, den Artenreichtum abgeschätzt und so und haben daraus dann prognostiziert, wie viel Baumarten es insgesamt gibt. Also aktive Baumarten, ja, die jetzt quasi noch existieren. Und da kommen
sie. Du weißt ja, dass es eigentlich gar keine Bäume gibt, ne?
Ja.
Kennst du die Verschwörungstheorie?
Ist die verwandt mit der, dass es keine Tauben gibt oder keine Vögel gibt?
Nee. Birds Aren't Real ist ja tatsächlich eine Satire, aber es gibt eine Verschwörungstheorie, die hat es nie so richtig in die Prominenz geschafft, dass es keine Bäume gibt.
Ich glaube, ich habe mal gehört, das ist ja wie großes Gras, oder?
Haben ja, genau,
wir nicht mal großes, den Podcast hier besprochen?
Ich weiß es gar nicht. Also es ist großes Gras, genau, was man ja, ja. Ich gucke mal, ob ich es finde für die Shownotes.
Ja, wie auch immer, egal ob jetzt Baum oder großes Gras. Aber auf jeden Fall, die Zahl, auf die sie gekommen sind, ist deutlich größer. Und zwar folgt daraus, dass du ungefähr noch 9.000 oder 9.200 Baumarten entdecken kannst auf diesem Planeten. 9200 unbekannte Räume.
Ja, aber wo entdecke ich die denn dann? Also
ja, eher nicht. Also in dem Fall ist eine österreichische Zeitung, nicht in Österreich, weil sie haben natürlich auch dann jemanden hier aus Österreich befragt. Und bei den heimischen Baumarten, wir haben in Österreich 65 verschiedene Baumarten. Und da ist die Chance, dass da irgendwo noch einer rumsteht von einer Art, die wir nicht kennen, eher gering. Nee, also wenn, dann findest du die in Südamerika, in Asien, im Regenwald, irgendwo okay. Da sind noch die
du findest. Wenn wir sie nicht vorher abgeholzt haben, dann finden wir sie.
Also hier ist eine Zahl, ja. 43% der unbekannten Bäume werden in Südamerika vermutet und ungefähr 2000 bisher inkognito gebliebene Gehölze, ich zitiere, also 2200 inkognito gebliebene Gehölze kann man in Europa und Asien entdecken. Das ist jetzt irgendwie ein großer Raum, also wo in Europa, ich glaube in Mitteleuropa vermutlich eher nicht. Aber
es gibt ja sogar noch ein bisschen Urwald in Polen, ne? Vielleicht versteckt sich da auch noch der ein oder andere.
Ja, aber wie gesagt, wer gerne einen neuen Baum entdecken will, geht noch. Aber nicht mehr lange, weil die meisten davon dürften zu Arten gehören, die vom Klimawandel bedroht sind. Bin ich überrascht.
Wer hätte damit denn jetzt gerechnet, ja? Ich habe auch noch was Feines gefunden. Und zwar gibt es doch in der Paläoanthropologie, also ne, Altertumsforschung Menschen, ne, so Steinzeit, Neandertaler und so, da gibt es die landläufige Auffassung, dass der erhöhte Fleischkonsum dazu geführt hat, dass der Mensch zum Menschen geworden ist.
Ne? Paleo-Diät ist deswegen so super.
Paleo-Diät, genau, scheiße, den Bogen habe ich nicht gesehen. Ah, verdammt. Jedenfalls, also Paläoanthropologen sagen halt, wir haben uns Knochen angeguckt aus der Zeit, als der Mensch den aufrechten Gang erlernt hat und so, ne, diesen ganzen Kram. Also als der Homo erectus aufgetreten ist und was man an den Knochen des Homo erectus, nicht an den Knochen des Homo erectus, sondern an den Knochen sieht, der Homo erectus bearbeitet hat, sind Schnittspuren und so weiter. Daraus schließen sie, dass damals der Fleischverzehr stark zugenommen hat und wir darum auch größere Gehirne entwickeln konnten, wegen Protein, jada, 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 dieses ganze Ding. Jetzt hat sich jemand mal die Mühe gemacht und nachgeguckt und hat festgestellt, dass bisher ziemlich einseitig auf diese Funde, also Knochenfunde von Tieren, ziemlich einseitig geguckt wurde. Und was der jetzt gemacht hat, ist, der hat zwischen 2,6 bis 1,2 Millionen Jahre vor unserer Zeit heute geguckt, sich Knochen angeguckt und hat festgestellt, dass die Schnittspuren an Tierknochen in dieser gesamten Zeit nicht zugenommen haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, so muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Homo erectus nicht mehr Fleisch gegessen hat als alle Hominiden vor ihm, ist sehr, sehr groß. Und das wiederum heißt, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass wir nicht Fleisch gebraucht haben, um so zu werden, wie wir jetzt sind, sondern dass irgendwelche anderen Einflüsse dafür verantwortlich waren.
Vielleicht konnte er aber auch einfach besser essen, hat schon bessere Gabel gehabt und musste nicht immer so oft irgendwie auf dem Knochen rumschnippeln.
Du bist auf dem richtigen Weg. Es ist sehr gut möglich, dass die Erfindung des Kochens dazu geführt hat, dass unser Gehirn wachsen und besser und komplexer werden konnte, weil gekochte Nahrung zu verzehren wesentlich weniger Energie verbraucht als rohe Nahrung zu verzehren. Ja, fand ich ganz geil, vor allen Dingen für die Paleos halt auch jetzt, ne? Da sind wir dann dabei. Der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, wir hätten uns gar nicht so weit entwickeln können, wenn wir nicht Fleisch gegessen hätten. Ich wäre mir da zumindest nicht mehr so sicher.
Ja, und nur weil der Mensch vor ein paar Millionen Jahre was gemacht hat, heißt nicht, dass wir das immer noch machen müssen, weil
ja, das kommt noch
Dinge ändern sich
hinzu, genau.
Ja. Ja. So, jetzt habe ich noch drei Geschichten, die alle zu lang sind. Oh, also darfst
ich du dir auch, auch, aber meine sind ja eh immer kurz, weil ich ja.
Dann darfst du dir von den langen Geschichten aussuchen. Dinosaurier aussterben, Asteroidenzuwachs oder Podcast-Forschung?
Asteroidenzuwachs,
gut. Dann verlinke ich euch die Podcast-Forschung, hat wissenschaftskommunikations.de, hat eine Studie zusammengefasst, die gerade heute erschienen ist, über Forschung zu Wissenschaftspodcasts. Ist sehr interessant. Und das andere mit dem Dino-Aussterben, das ist eigentlich, ich glaube, das ist Quatsch. Es ist zwar ein Paper, was als Preprint erschienen ist. Aber es geht darum, dass jemand behauptet, dass sich in der Vergangenheit die Gravitationskonstante geändert hat und deswegen die Dinos ausgestorben sind, unter anderem.
Wegen der Gravitationsvariablen.
Ich nicht. So ungefähr. Ich verlinke ich auch. So, aber bleiben wir mal, das ist tatsächlich die beste Geschichte von allem, weil da geht's um ein Thema, das ich früher auch wissenschaftlich erforscht habe, nämlich um Trojaner-Asteroiden. Hatten wir auch schon oft hier im Podcast. Das ist eine spezielle Art von Asteroidengruppen, die sich in den Lagrange-Punkten vom Planeten befindet. Die meisten kennen wir bei Jupiter. Und die Lagrange-Punkte, das wissen ja mittlerweile alle jetzt, dank James Webb, dass es die gibt, wo die sind. Es gibt zwei stabile Lagrange-Punkte, L4 und L5. Es gibt noch drei andere, aber die interessieren uns jetzt nicht. Und diese L4 und L5 Lagrange-Punkte befinden sich immer auf der Bahn eines Planeten, und zwar 60 Grad vor und hinter dem Planeten. Und aus diversen Gründen, die ihr entweder in den vergangenen Folgen nachhören oder in den Shownotes verlinkt nachlesen könnt, können sich in der Nähe dieser Lagrange-Punkte andere kleinere Himmelskörper stabil aufhalten, zum Beispiel Asteroide. Und beim Jupiter, der hat nach allem, was wir wissen, die meisten dieser Trojaner-Asteroiden, wie sie heißen, weil der erste, der entdeckt worden ist, nach einer Figur aus dem Trojanischen Krieg benannt worden ist. Und ich glaube Achilles war der erste Asteroid, den man gefunden hat. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Achilles. Und dann hat man so die einen, die L4, glaube ich, heißen alle nach Griechen, und die L5 heißen alle nach Trojanern.
Okay.
Und die ganze Gruppe und die Art des Asteroiden heißt auch Trojaner. Und bei Jupiter, wir haben, glaube ich, ein paar tausend mittlerweile schon gefunden dort, und man schätzt, dass es ein paar Millionen sind insgesamt. Und wir wissen auch, dass andere Planeten Trojaner haben. Also wir haben Trojaner gefunden bei Uranus und Neptun. Haben wir die ersten Nicht-Jupiter-Trojaner gefunden, glaube ich. Wir haben bei Mars ein paar gefunden. Wir haben bei der Venus einen gefunden. Bei Saturn gibt's keine, das wissen wir, weil da Jupiter zu sehr stört. Das
und
sind
die Erde und die Erde?
Nicht stabil. Und die Erde, ja. Um die geht's jetzt. Bei der Erde haben wir im Jahr 2011 den ersten Erdtrojaner entdeckt. Ja, es war damals, oder weiß nicht, haben wir 2011, haben wir noch nicht Podcast gemacht gemeinsam?
Vermutlich. Gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht, aber
wir haben, glaube ich, 13 angefangen.
Okay.
Aber es ist noch nicht allzu lange her in der großen Wissenschaftshistorie. Der ist damals 2011 der erste Erdtrojaner entdeckt worden, und deswegen sage ich Asteroidenzuwachs, vor kurzem der zweite. Also die Erde hat jetzt einen zweiten Trojaner-Asteroid. Und zwar heißt er, wenn du es genau wissen möchtest, 2020 XL5. Beide befinden sich in L4, also beide sind immer vor der Erde. Und beides ist, wir haben, wenn du ein bisschen was über Asteroidennamen weißt, könntest du dir denken, dass wenn der Asteroid 2020 XL5 heißt, dass er schon 2020 entdeckt worden ist. Und hättest recht damit. Die Frage ist, wenn wir den 2020 entdeckt haben, warum kommt jetzt die Meldung, dass ein Trojaner ist? Weil die Bahn nicht genau bekannt war.
Ich müsste raten. Ja, ich Schwein gehabt. Ja.
Nee, das Problem ist, dass gerade so L4-Trojaner schwierig zu beobachten sind. Dazu müsste man jetzt ein Bild vor den Augen haben, wie diese Konfiguration aussieht. Stell dir vor, die Sonne und rechts davon die Erde und darüber so ein gleichseitiges Dreieck, den Punkt L4. Ja, das Dreieck, die Spitze oben ist L4, rechts unten an der Spitze ist die Erde, links unten an der Spitze ist die Sonne. Wenn du dir das von deinem inneren Auge vorstellst und dir jetzt noch vorstellst, dass die Sonne leuchtet und eine Hälfte der Erde beleuchtet ist, dann kannst du dir überlegen, wo stehe ich, wenn ich zu L4 schaue?
Im Lichte.
Der beleuchteten Seite genau. Der Erde. Das heißt, das ist schwer, die L4-Asteroiden zu beobachten. Das geht entweder gar nicht oder nur in der Dämmerung. Also wenn der Asteroid knapp über dem Horizont steht, und dann sind die Daten halt sehr schlecht, die Bildaufnahmen sehr schlecht, weil du halt doch sehr viel Atmosphäre durchschauen musst. Und deswegen hat es halt lange gedauert, um ausreichend viele Daten zu sammeln, damit die Bahn ausreichend gut bestimmen kannst. Das ist jetzt gelungen, und deswegen wissen wir jetzt, dass dieser Asteroid mindestens die nächsten 4000 Jahre ein Trojaner bleiben wird. Ist jetzt wenig im Großen und Ganzen verglichen mit den Jupiter-Trojanern, die sind seit Milliarden Jahren da, die bleiben auch noch Milliarden Jahre Trojaner, aber prinzipiell, das war unter anderem eins der Dinge, die ich als Wissenschaftler erforscht habe, eben wie Trojaner quasi eingefangen werden, wie sie wieder wegfliegen von den Lagrange-Punkten, wie sie ab und zu sogar zwischen den Lagrange-Punkten hin und her wechseln. Es gibt auch so Trojaner, die sich um beide Lagrange-Punkte herum bewegen, um L4-L5. Also da gibt schon eine Dynamik, das ist nicht ungewöhnlich. Und der Jupiter mit seiner großen Masse hat halt seine Trojaner gut unter Kontrolle. Aber jetzt, also bei der Erde könnte er auch länger bleiben, aber der möchte halt nicht. Also der war.
Wissen wir denn auch, was er in 4000 Jahren machen wird? Fliegt er raus oder fliegt er rein?
Nee, also der wird einfach dann wieder auf eine Umlaufbahn gehen, die halt dann zwar halt auch wieder eine Bahn um die Sonne ist, aber jetzt nicht mehr quasi in der Nähe vom Lagrange-Punkt ist. Okay. Also der wird dann sich auf, müsst jetzt genaue Bahn, müsst ihr jetzt nachschauen, aber der ist halt einfach nicht mehr in der Trojaner-Konfiguration, also keine Resonanz mehr mit der Erde. Also das weiß man, aber gesagt, vor 1000 Jahren ist er quasi eingefangen worden vom Lagrange-Punkt, in 4000 Jahren ist er wieder weg. Aber das reicht, dass wir sinnvollerweise sagen können, ist ein Trojaner. Wir wissen auch, der ist recht klein, knapp einen Kilometer groß. Also kann man auch nur schätzen, weil wir auch nicht wissen, wie die Oberfläche beschaffen ist. Und das müssten wir wissen, weil wir sehen nur die Helligkeit. Und aus der Helligkeit schätzen wir, wie groß er ist. Aber die Helligkeit hängt nur davon ab, ob das jetzt eine stark oder weniger stark reflektierende Oberfläche ist. Also wir schätzen 1 Kilometer ungefähr. Und das Problem ist, also jetzt könnte man sich denken, vielleicht wäre das ein guter Ort, um hinzufliegen, weil der ist ja immer bei uns.
Jetzt wissen wir ja, dass wir es können.
Ne? Naja, erstens, aber wir wissen, der ist halt immer 60 ja, Grad ja. vor uns. Ja, der ist jetzt nicht so weit weg. Müssen wir nicht so weit weg. Das Problem ist, Asteroiden befinden sich nicht immer exakt im Lagrange-Punkt. Ja, das geht ja nicht. Da hätte auch, also heißt ein Ding Platz, ja, und es ist auch ein Punkt, ja, also das geht sowieso nicht. Und diese stabilen Bahnen kannst du um die Punkte herum haben. Also die sammeln sich da um die Punkte und die Bahnen müssen auch nicht identisch mit der Erdbahn sein. Ja, also es kann der Asteroid auch eine Bahn haben, die stärker geneigt ist als die Bahn der Erde oder die exzentrischer ist, also ein bisschen länglicher ist als die Bahn der Erde. Das geht alles, wenn es nicht zu stark abweicht. Und dieser Trojaner, der neu entdeckt und auch der alte, haben stark geneigte Bahnen. Und es ist in der Raumfahrt immer sehr, sehr energieintensiv, wenn du die Ebene der Erdbahn verlassen willst und dich auf eine geneigte Bahn geben willst. Das heißt, man kann da schon hinfliegen, aber es ist sehr energetisch sehr aufwendig. Also es ist jetzt nicht die große Ersparnis, die man sich denken könnte.
Du darfst dir jetzt auch aus 2 Themen noch eins aussuchen. Ja. Affen oder Abspecken?
Ui, das war beides verlockend. Dann nehmen wir Abspecken.
Abspecken, okay. Es gibt von der Stellenbosch-Universität in Kapstadt eine Metastudie, die, wie Sie sagen, die größte Metastudie, die diesbezüglich je angefertigt wurde. 61 Studien mit insgesamt 6.925 Probanden haben sie sich angeguckt. Und sie haben sie sich angeguckt auf Low-Carb-Diäten.
Okay, haben ja, halt die geguckt, kenne ich.
So, inwieweit, bitte?
Ich kenne welche, die das gemacht haben. Ja, habe ich selbst nicht gemacht, aber...
Low Carb heißt, du nimmst so wenig wie möglich Kohlenhydrate, dafür mehr Fett und Proteine zu dir. Stellt sich raus, Low Carb wirkt nicht besser als jede andere beliebige Diät. Die kalorienreduzierte Kost dir zuführt. Ja, weil hatte ich auch gerade wieder so eine Diskussion mit einem Kumpel, der auch sagt, ja, das kommt gar nicht drauf an, wie viel oder wie wenig man isst, sondern es kommt immer drauf an, was man isst. Ich habe ihm dann auch gesagt, naja, es macht halt schon einen Unterschied, ob ich, also wenn, weißt du, wenn ich 1000 Kalorien aus Kohlenhydraten zu mir nehme und 2000 verbrauche, specke ich ab. Wenn ich 1000 Kalorien aus Fett zu mir nehme und 2000 verbrauche, specke ich auch ab. Wenn ich aber 3000 zu mir nehme aus Kohlenhydrate und nur 2000 verbrauche, specke ich halt nicht ab. Also das ist am Ende...
Abgesehen
ist
immer davon, dass es... Dass man sich auch, ich kann jetzt auch die Diät machen, wo ich jeden Tag nur irgendwie 1000 Kalorien Butter esse. Zum Beispiel. Aber dann also stelle ich ja was anderes ziemlich schnell.
Der Fehlschluss, den die Leute da sehr oft haben, ist, also es kommt halt immer nur auf die Energiebilanz an. Wenn du mehr verbrauchst, als du dir zuführst, speckst du ab. Umgekehrt, ne? Also negative Energiebilanz macht schlank, positive macht fett. Der Fehlschluss, den sie haben, ist, dass natürlich, wenn du kohlenhydratreiche Kost zunimmst, vor allen Dingen kurze Zucker, also richtigen Zucker, Traubenzucker zunimmst, wirst du schneller wieder hungrig. Das heißt, die Gefahr, dass du zu viel Energie aufnimmst, ist bei Kohlenhydraten größer als bei Protein. So. Und aus diesem Ding, dass die Gefahr dadurch erhöht wird, weil du eben ständigen Jipper hast und ständig wieder Kohlendampf hast, kennst du das, wenn du ein Bier getrunken hast, willst du Nüsschen dazu haben, ne? Ist ja, ja immer so ein, jetzt was knabbern wir jetzt gerade, so ein Döner. Daraus leiten die halt ab, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, was du isst, aber das stimmt halt nicht. Es dürfte sehr, sehr schwierig sein, die 2500 Kalorien, die unser Einzug tagtäglich braucht, über Paprika zu sich zu nehmen. Von daher ist es sinnvoll, Gemüse zu essen, weil die Energiedichte nicht so hoch ist. Aber letztendlich ist es dann doch die Energiebilanz.
Ja, abgesehen von allem anderen, also jetzt, es geht ja nicht nur ums Abnehmen, sondern man will auch gesund bleiben. Also
exakt, das
weder macht will ich nicht nur Paprika essen oder nur irgendwie Butter essen, weil das ja, dann
exakt
hat so mit Abnehmen nichts zu tun, aber...
Sie haben übrigens auch nicht nur aufs Gewicht geguckt, sondern sie haben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutzuckerspiegel angeguckt. Und auch da ist Low Carb nicht besser als andere Diäten.
Tja.
Ja, also, und das mit den Affen, das mache ich jetzt ganz kurz, weil das ist echt eigentlich eine total geile Geschichte. Sie haben in Gabun, gibt es 45 Schimpansen, so eine Schimpansengruppe, die haben sie beobachtet und haben gesehen, dass sie mehrfach, und zwar 22 Mal, sich Fluginsekten geschnappt haben, die zerquetscht haben und sich die Fluginsekten dann auf offene Wunden geschmiert haben.
Okay.
Sie wissen nicht warum, also sie wissen nicht, was das für Fluginsekten sind, das haben sie noch nicht rausgefunden.
Das TCM-Affen.
Genau, TCM-Affen. Sie vermuten, dass in diesen Fluginsekten irgendwelche entzündungshemmenden oder antiseptischen Substanzen drin sind.
Ja, es sei denn, die Affen sind wirklich alle Trotteln.
Das ist natürlich auch so, ja. Aber es sind immerhin prosoziale Trottel, muss man auch sagen, weil sie machen das nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei verwundeten Artgenossen.
Krass, interessant. Ne? Ja gut, also, aber es muss ja rauszufinden sein, ob diesen Viechern was drin ist oder nicht.
Ja, du musst aber erstmal das Viech finden.
Also, ja, dann ist doch weg dem Affen.
Dann musst du so flieg, schnapp, reib, gib das Viech her. Nee,
ja. Ja, na, ich bin gespannt, ob es da noch nur eine Follow-up gibt, aber ja.
Ja, mit Sicherheit, sobald sie die Viecher gefunden haben.
Dann werden wir bald Insektencreme haben.
Affenmedizin.
Genau.
Kommt der Affendoktor vorbei und schmiert dir irgendwas rein. Hey, hör auf!
Es gibt sicher, wir haben ja schon hier so Delfintherapie und sonst irgendwas. Der Schritt zum Affendoktor ist nicht weit.
Da war ja noch der Beste zum Thema Delfintherapie, Stromberg in dieser Serie. Der sagte, behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen. Ja. In seiner Bösartigkeit sehr lustig. Haben wir einen Werbeblock oder sind wir fertig?
Nee, nicht viel. Also ich habe tatsächlich jetzt im Februar nicht so viel zu tun. Also ich habe sehr viel zu tun, aber ich habe keine Auftritte. Man könnte ankündigen, dass am 5. und 6. März, für alle die sich in Graz oder der Steiermark aufhalten oder gerne dorthin fahren wollen, am 5. und 6. März werden in der Uni Graz wieder neue TV-Folgen für die Science Busters aufgezeichnet vor Publikum und man kann sich da Eintrittskarten besorgen. Ich verlinke die Seite, wo die dann besorgt werden können, wenn es soweit ist. Also momentan steht da noch ausverkauft, das bezieht sich auf den letzten Aufzeichnungsblock, aber irgendwann werden da neue Karten auftauchen. Und wenn ihr da hinkommen wollt, es werden tatsächlich 2/3 von Frind Wissenschaft dort zu sehen sein. Also die Ruth, relevanten Drittel eigentlich.
Du und?
Ja, 2/3 habe ich gesagt.
Ja. 2/3.
Und ich sind 2/3 und dann ist 1/3 nicht dort. Wenn du nicht kommst, dann bist du nicht dort. Dann
sind 2/3. Ja. Ja, du hast ja gesagt, es sind nur die Relevanten.
Ja, du bist auch relevant. Aber
ich bin das Preprint von Wissenschaft.
Ja, müssen wir schauen. Ja, müssen wir nicht mal Peer reviewen lassen. Aber
von Schimpansen.
Genau.
Au, au! Ja, aber nehmen Sie Ihre Affenhand da weg.
Ja. Also an den beiden Tagen werden neue Sendungen aufgezeichnet vor Publikum und ich und Ruth bestreiten auch eine Sendung gemeinsam, wenn ihr das sehen wollt. Und für alles andere, die regelmäßig hören, wissen wo sie hinklicken müssen, um zu sehen, ob was abgeht oder nicht.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.